So, meine Lieben, wir waren stehen geblieben mitten im dritten Tag. Also der dritte Tag ist der große Tag der Prüfung, wo alle geprüft wurden auf der goldenen Waage. Sie werden also gegen 7 Gewichte aufgewogen, alle die sich halt im Schloss versammelt haben. Und letztlich scheitern die meisten. Christian Rosenkreuz gibt dann sogar die genauen Zahlen an, welche bei einem Gewicht scheitern, welche 2 schaffen und so weiter. Also da ist ein bisschen Kombinatorik drin versteckt, einfach welchen Aufgabe, wenn man will. Dann kommt man drauf, es sind Kombinationen ohne Wiederholungen und daraus ergeben sich die Zahlenwerte, die drinnen sind. Es ist ja mathematisch relativ einfach. Und also überbleiben zunächst 8, die es schaffen. Christian Rosenkreuz selber ist der 8., der Letzte, der es schafft. Und der Allererste, ein König oder Kaiser, je nach Übersetzung sozusagen oder ins moderne deutsche Übertragung, der scheitert nur ganz knapp. Also da bleibt die Waage fast noch in der Schwebe und dann aber kippt sie doch.
Also eigentlich müsste das dann der Allerletzte sein, ne? von der Gewichtung her.
Naja.
Der knapp scheitert.
Ja, naja, geprüft wird aber als Allererster.
Ach so, meinst du jetzt von der Prüfungs...
Von der Prüfungs... Ordnung ja. Jetzt. Also er ist der Erste, der überhaupt auf die Waage steigt. Mhm. Und... Aber von denen, die überbleiben, ist er dann der Letzte, weil das ist richtig, weil ja der Christian Rosenkreuz nicht nur bravourös alle 7 Gewichte besteht, sondern die Jungfrau, die das Ganze leitet, sagt dann noch, also alle Geharnischten, die da engagiert sind, sollen also mit aller Kraft noch extra ziehen und auch sie schaffen es nicht, also ihn aufzuwiegen, den Christian Rosenkreuz, worauf dann einer der Knaben, die immer dabei sind, sagt, der ist's. Also er gewinnt dann sozusagen eigentlich im Grunde das Ganze, weil so stark gemeistert hat es keiner, auch von den anderen 7, die schon durchgekommen sind. Also er wagt gewissermaßen über das hinaus. Wir haben auch gesehen, dass man das mit verschiedenen Dingen in Verbindung bringen kann. Die 7 Zahl der Gewichte ist wichtig, wobei er davon spricht, also das erste ist ein großes Gewicht, dann kommen 4 kleine Gewichte und dann wieder 2 große Gewichte. Wobei nicht unbedingt gesagt ist, dass die Kleinen deswegen wesentlich leichter werden oder vielleicht sind sogar schwerer, weil sie sind jedenfalls alle unnatürlich schwer, könnte man sagen, also ganz ungewöhnlich schwer zumindest. Ist also ein Bild, ist ja immer ein Bild für bestimmte seelische Kräfte, die entwickelt werden müssen und es wird eben geprüft, wie weit diese Kandidaten eben diese Seelenkräfte entwickelt haben und das geht es eigentlich. Das ist also ein ähnliches Motiv, kann man ja weit zurückverfolgen, schon bis zu den Ägyptern, die Seelenwägung nach dem Tod und so weiter. Da dieses halt nach dem Tod und im Prinzip ist da aber die gleiche Art Prüfung, die vollzogen werden muss. Also welches Gewicht hat dein seelisches sozusagen?
Bei den Direktionsetagen wird eher nach anderen Gewichten.
Ja, wird nach anderen Gewichten, genau. In den himmlischen Etagen ist das irgendwie anders. Da ist es anders. Also diese Seeleneigenschaften hängen eben zusammen auch mit den kosmischen Sphären, also mit den Planetensphären. Also 7 Zahl hat immer was mit den Planetensphären zu tun, die also unmittelbar eben auf das Seelische wirken. Da kann man die Tugenden, eben verschiedenste Tugenden damit in Verbindung bringen. Man kann, also auf das, was Rudolf Steiner hingewiesen hat, die 7 freien Künste darauf beziehen, die im Mittelalter sehr stark gepflegt wurden, also vor allem in der Zeit vor der Scholastik. In der Scholastik kam dann halt noch anderes dazu, sie wurden schon weiter gepflegt irgendwie, aber das Bild war etwas verzerrt und es war vor allem nicht mehr das da, was am Anfang da war, nämlich dass man wirklich ganz bewusst auch diese geistigen, seelischen Sphären erlebt hat, die mit den Planetensphären zusammenhängt. Also zumindest gab es noch einzelne Leute, die das erleben konnten. Aber das hört in der Zeit des Hochmittelalters auf einfach. Und es war ja dann überhaupt die Zeit um 1250. Das ist im Übrigen genau die Zeit, wo der Christian Rosenkreuz in seiner vorangegangenen Inkarnation von 12 Weisen belehrt wird, wo er selbst als ein sehr zarter Knabe geboren wird, der also im Grunde nur mit diesen Lehrern dort sein Leben verbringt, die ihm halt alle Weisheit zufließen lassen. Das passiert aber genau eben zu einer Zeit, so um 1250 herum, wo für eine sehr kurze Zeit selbst die höchsten Eingeweihten nicht in die geistige Welt schauen können. Wo also das Schauen, nämlich alles das, was noch aus alten Kräften kommt, verschwindet. Zumindest verschwindet für die wirklich Eingeweihten. Das ist nämlich das Interessante. Also es ist die Verdunklung damals schon auch für die einfach nur ein Naturheil sehen haben. Aber auch bei den wirklich Eingeweihten, die also eine Schulung auch durchgemacht haben, wurde vieles noch bis dahin von alten Kräften auch mitgespeist zumindest. Also eine Art natürliches Hellsehen. Aber mit 1250 ist wirklich der Wendepunkt auch da, wo entweder nur mehr durch eine ganz bewusste Schulung aus dem Ich heraus der Zugang zu finden ist, oder man steht im Grunde nur mehr in der äußeren Sinneswelt vom Erleben her und ahnt nicht einmal mehr, was dahinter ist. Also das beginnt dann. Das sind also dann, wenn nur mehr sehr, sehr einfache, nicht gebildete Menschen, die auch über dieses Jahr 1250 hinaus noch eine gewisse Naturhellsichtigkeit behalten. Das, aber alle gebildeten Leute nicht mehr. Das liegt einfach wirklich daran, dass die Art des Denkens diese Veränderung bewirkt hat. Also das ist halt einfach dieses reine rationale Verstandesdenken, das, naja, man kann sagen, als Frucht der Hochscholastik entstanden ist. Die Hochscholastik ist sozusagen der letzte Moment, wo zumindest noch einige spüren die Lebensprozesse, aus denen die Gedanken herauskommen. Also die spüren noch eigentlich, dass hinter dem Denken die Ätherwelt steht, auch wenn sie nicht mehr erleben können. Aber sie spüren sie noch irgendwie, dass sie drinnen ist. Also das gilt zum Beispiel für einen Thomas von Aquin. Also der ist sich daher noch sicher, die Begriffe, die Ideen sind etwas, was in einer nicht sinnlich sichtbaren Welt als Realität vorhanden ist. Während die Mehrzahl der Hochscholastiker ja schon davon ausgeht, Ideen, Gedanken sind etwas, was sich der Mensch bildet, die haben aber keine selbstständige Realität. Klar, dass man auf die Idee kommt, weil so wie wir Gedanken erleben mit dem Verstand, haben sie auch keine Realität, weil das sind Spiegelbilder, abgedunkelte Spiegelbilder. Also das heißt, im normalen Verstandesdenken, das ist wirklich was ganz Flüchtiges, da ist keine geistige Realität mehr dahinter. Oder wird zumindest nicht mehr erlebt, sagen wir es einmal so. Und vor allem, wenn es dann überhaupt nur mehr der Spiegel selber tätig wird, was heute im größten Maße der Fall ist, weil wir sind dabei, das wahrzumachen, was die Gehirnforscher sagen, also dass das Gehirn denkt und dass es nur mehr Gehirnprozesse sind, die man weiß noch nicht wie, zu irgendwelchen Bewusstseinserlebnissen führen. Die große Gefahr besteht, dass das wirklich sich zu eins zu eins zu verwirklichen beginnt. Dann ist der Ahriman da. Dann hat nur mehr der das Sagen und dann kommen wirklich die Gedanken nur mehr aus den materiellen Prozessen heraus, weil ja in Wahrheit in denen auch Ideen drinnen stecken. Es sind nur abgestorbene Ideen letztlich, es sind keine schöpferischen mehr. Also es ist das abgestorbene, aber unheimlich reiche, das der Erde zugrunde liegt, der Erdenwelt zugrunde liegt und vor allem dem Bereich der Erdenwelt, in dem der Ahriman herrscht. Der Ahriman herrscht über alles das, was abgestorbenes Geistiges ist im Grunde. Und das kombiniert er in 100.000 Variationen. Und das ahmen wir im Grunde in der Verstandestätigkeit nach heute. Nur, dass überhaupt das menschliche Gehirn dazu fähig wurde, solche Gedanken bilden zu können, dazu brauchte es zuletzt die Hochscholastik, ebenso Denker wie den Thomas von Aquin, dass sie überhaupt diese Gehirnstrukturen ausbilden. Und das sind also die Kräfte, also die am stärksten daran arbeiten, jedenfalls, dass alles Hellsehen verschwindet. Und daher verschwand auch das Bewusstsein für diese sieben freien Künste, was die eigentlich wirklich sind. Weil da ging es darum, dass man sich wirklich in Bezug setzt zu diesen ätherischen, astralischen Kräften, die im Planetensystem walten. Also in diesen sieben sogenannten Planetensphären. Und äußerlich schaut das alles sehr trocken aus, nicht? Weil die haben halt einfach lateinische Grammatik studiert, die haben Dialektik studiert und dann Rhetorik, alles in Lateinisch. Schaut alles unheimlich trocken aus, auch wenn man die Lehrbücher sich anschaut. Das ist halt wie ein trockenes Lateinbücher irgendwo, wo die Dinge sehr abstrakt logisch beschrieben sind. Aber die Praxis sah so aus, dass man mit Hilfe dieser Dinge herankam an die Planetensphären. Also gerade mit der trockenen Grammatik kommt man an die Mondensphäre heran. Der Mond ist der, der alles letztlich materialisiert, austrocknet irgendwo. Zwar noch aus dem Leben schöpft irgendwo, aber es dann bis zum Toten herunterführt. Das sind die Mondenkräfte, also die wirken verholzend, könnte man sagen. Das war ja auch schon der Grund, warum während der Erdentwicklung der Mond überhaupt ausgeschieden werden musste aus der Erde. Weil er sonst zu einer Erstarrung geführt hätte. Und zwar zu einer ganz merkwürdigen Art Erstarrung, zu einer, wie soll man sagen, glasartigen Erstarrung der Erde. Es hätte nämlich eines nicht gegeben, es hätte nicht die Möglichkeit gegeben, dass die irdische Materie kristallisiert. Sondern sie wäre in einem glasartigen Zustand geblieben. Das heißt, dieses innere Durchstrukturiertsein, was man im Kristall findet, ist ja was ganz anderes als diese glasartige Erstarrung. Das ist eigentlich, Glas ist im Grunde sowas wie eine unheimlich zähe Flüssigkeit im Grunde.
Das Vulkangestein ist ja auch so zusammengeflossen.
Genau. 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 Genau, da beginnt erst unter Umständen später was auszukristallisieren oder so. Aber das ist eben gerade erst möglich geworden, dass die Mondenkräfte aus der Erde rausgegangen sind. Die Mondenkräfte würden eigentlich nur einen immer zähflüssigeren Zustand erzeugen. Also das würde bedeuten, das Leben fließt immer träger, weil es würden dann auch alle normalen Flüssigkeiten würden immer mehr erstarren und so weiter. Und ohne kristallisieren zu können, weil die Kristalle sind ganz wirklich geistig gesehen ganz was anderes. Es heißt nicht umsonst, man spricht nicht umsonst vom Kristallhimmel, als der höchsten Sphäre, die ja sinnlich eigentlich nicht mehr zugänglich ist, weil sie schon jenseits des Tierkreises liegt, also jenseits der Sterne, die wir da draußen sehen. Es ist sozusagen die Grenze, wo es absolut ins überräumliche, überzeitliche übergeht. Das ist der Kristallhimmel. Und von dort, beziehungsweise sogar jenseits des Kristallhimmels, kommen aber die Kräfte, die gerade das menschliche Ich formen. Daher hängt das Ich, das menschliche Ich, unheimlich mit den Kristallisationskräften zusammen. Also Kristalle sind eigentlich etwas ganz Hohes. Sie sind auch in der Erde, wo sie vorhanden sind, kann man sagen, die Augen der Erde für den geistigen Kosmos. Und wirklich für das Höchste, was dahinter steht an Schaffenskraft. Daher hängen auch selbst im menschlichen Gehirn die wirklichen Bewusstseinsprozesse mit Kristallisationsprozessen zusammen. Ganz leise, nicht, dass da jetzt gleich ein Riesenkristall wächst, das wäre vielleicht nicht so gut, aber es ist mit Salzprozessen, Salze sind auch was Kristallines, aber etwas, was sie wieder auflösen kann. Also man weiß ja, dass mit der Nerventätigkeit zum Beispiel Salzprozesse im Grunde verbunden sind, Ionenaustauschprozesse. Da kann das Geistige hineinwirken. Und das Elektrische dran wirft es aber wieder zurück. Das heißt, das Geistige kann eigentlich nur immer bis an die Oberfläche des Nervs herandringen und das Innere schmeißt es wieder zurück in gewisser Weise, weil eben diese elektrischen, magnetischen Prozesse, so wie sie das Licht zurückwerfen, werfen sie auch, also die höheren Ätherkräfte und dergleichen zurück. Licht ist ja auch letztlich in Wahrheit eine ätherische Kraft, plus noch mehr, was dahinter steckt. Man kann ja sagen, das, was die Naturwissenschaft feststellt, als elektromagnetische Welle oder Schwingung, die vorhanden ist, das ist die Spur, die im Physischen hinterlassen wird.
Das ist wirklich ganz Meditation, ja. Wo ja auch die Gehirnwellen so erwiesenermaßen anders sind.
Ja.
Das vielleicht auch ein Zurücknehmen dieser elektrischen Prozesse zugunsten von Einwirken von anderen Kräften.
Ja, ja, ja. Das ist richtig. Also nicht, dass dann nicht also elektrische Prozesse sich abspielen würden. Also es ist zum Beispiel, man hat sogar, die Hirnforscher machen ja heute alles, also man hat studiert tibetische Mönche und hat das gemessen, also die sehr erfahren sind in Meditationen und wie sich also die Gehirnströme ändern. Und Meditation hat zwei verschiedene Phasen oder es gibt verschiedene Phasen. Es gibt einerseits einmal die Ruhephase, die einmal die Meditation vorbereitet sozusagen. Da werden in der Regel die Gehirnfrequenzen, also diese Gehirnströme erzeugen ja eigentlich elektrische Wellen, die über die Gehirnoberfläche da wandern. Die kann man einteilen in verschiedene Frequenzbereiche. Und die hängen nämlich zusammen mit unterschiedlichen Bewusstseinsgraden. Also die Faustregel ist, je langsamer diese Schwingungen sind, also das heißt, desto kleiner die Frequenz ist, desto unbewusstere Zustände sind es. Höhere Frequenzen zeigen höhere Bewusstseinszustände an. Also so die Tagesbewusstsein liegt so um die 20 Hertz, also um die 20 Schwingungen pro Sekunde herum. Darüber gibt es noch also die die Gamma-Wellen bei noch stärkerer Konzentration, also bei ganz, ganz intensiver Geistestätigkeit, da liegt man bei 30 bis maximal 70 Hertz. 70 ist also schon sehr, sehr hoch. Und die tibetischen Mönche erreichen die ohne locker. Also die erreichen diese hohen Frequenzen. Das heißt, was heißt das? Aber dass da nämlich eben interessanterweise gerade bei der tiefen Meditation eine ganz hohe abhimanische Aktivität im Untergrund auch da ist. Weil je höher die Frequenz ist, desto stärker ist die elektrische Tätigkeit. Umso stärker ist aber auch die Trennung des eigentlich geistigen Prozesses von der Gehirntätigkeit. Weil die Nerven werden bei dieser sozusagen hohen Frequenz ein völlig undurchsichtiger Spiegel. Und das heißt, das Geistige dringt jetzt gar nicht einmal ein, weil je geringer die Frequenz wird, desto tiefer kann das zunächst einmal Ätherische, das ist halt die Spitze, dahinter gibt es natürlich das Astralische und das eigentlich Geistige, aber die Speerspitze sozusagen, mit der es hereinkommt, sind die Ätherkräfte. Jetzt habe ich gesagt, die können eigentlich nicht in den Nerv hinein, der schmeißt sie zurück. Wenn man es jetzt noch genauer betrachtet, dringen sie ein bisschen ein und dann werden sie zurückgeworfen. Und wie weit sie eindringen können, hängt eben ab von der elektrischen Aktivität, die da herrscht in dem Nerv. Also das heißt, in einem nicht aktiven Nerv geht das Geistige durch wie nichts. Da ist der Nerv völlig transparent, als wäre er nicht vorhanden. In dem Moment, wo sich das elektrische Potenzial aufbaut, wird er undurchsichtig sozusagen. Und je nach Frequenz kann er tiefer oder weniger tief eindringen. Also nach dieser Impulsfrequenz. Und bei niederen Frequenzen, wie man sie etwa im Traum oder gar im Tiefschlaf findet, weil Ruhe ist ja da oben nie, das Hirnkastel schläft nie, das ist immer aktiv, braucht er Tag und Nacht praktisch die gleiche Menge an Stoffwechselenergie, um überhaupt am Leben zu bleiben. Also das ist ein immens kostspieliges Ding da oben für den Organismus. Daher entzieht es uns auch unheimlich Lebenskräfte. Also das heißt, das ist die eigentliche Todesursache da oben. Grundsätzlich einmal, also vom Kopf her geht das aus. Und also bei niederen Gehirnfrequenzen kann das Geistige leichter eindringen. In die Nerven dringt also tiefer in den Nervenausläufer vor allem ein. Wenn er gerade einen Impuls führt, einen starken, einen hochfrequenten, dann kann es weniger tief eindringen. Und das heißt, dann bleibt aber das Geistige vom Physischen getrennt. Womit ich mit Geistig eben jetzt meine wirklich ätherisches, astralisches Ich-Kräfte und was woran höherem mitschwingt. Das ist wirklich ähnlich wie beim Licht. Beim Licht ist es auch so. Also wo zumindest leitfähige Materialien vorliegen, wird das Licht zurückgeworfen. Daher spiegeln Metalle das Licht. Dazu ist die elektrische Leitfähigkeit notwendig. Glas zum Beispiel ist nicht leitfähig, daher ist Glas durchsichtig. Geht durch, das heißt, es ist fürs Licht quasi kaum vorhanden. Die Kunst ist jetzt allerdings dieser tibetischen Mönche oder überhaupt die Kunst in der Meditation, dass einem das was nutzt. Also ich komme einmal in diesen hochfrequenten Zustand, jetzt entsteht ein Spiegel, der alles Geistige zurückschmeißt. Ich muss nur jetzt in meinen Seelenkräften aber stark genug sein, um das bewusst erleben zu können. Das ist der Punkt.
Interessant, ich hatte ein ganz anderes Bild.
Ja.
Dass man so, sagen wir jetzt einmal volkstümlich oder landläufig, da gehört, was ich gehört habe oder ich auch teilweise gelesen habe, je langwelliger die Wellen sind, desto tiefenentspannter ist
es. Ja, so ist es. Ja. So ist es.
Aber,
das ist das Vorbereitungsstadium. Ja. Das, also wenn du in die Meditation hineingehst, wird erst einmal diese Ruhephase erzeugt, da sinken die Gehirnwellen ab. Also auch, das ist auch interessant, also Leute, die geübt sind, sinken also da fast hinunter ab ans untere Ende der Traumfrequenzen. Also das heißt, da kommt man in einen, weiß nicht, Frequenzbereich von unter 7 Hertz runter.
Ich habe Kollegen gehabt, die haben sich so eine Brille aufgesetzt mit Blitzlichtern und die haben diese langen Wellen erzeugt.
Ja, genau.
Also da ging es um die Entspannung.
Da geht es um die Entspannung, ja. Und dann ist aber die nächste Phase, wenn die eigentliche Meditation beginnt, wo du an ganz bestimmten Gegenstand jetzt festhältst und daran wirklich sich das Geistige entzündet, dann steigt die Frequenz. Dann steigt die Frequenz, die Gehirnfrequenz, obwohl die Pulsfrequenz unten bleibt.
Ja.
In der Regel zumindest.
Für mich ist das jetzt auch klar, ja, weil der Materialismus will natürlich, ja, dass wir alle schön entspannt
sind. Ja, ja.
Und das, wovon du gesprochen hast, das richtige Meditation, das gar nicht kennen. Ja?
Und ja,
die Menschen sind zufrieden, wenn es schön entspannt
ist. Richtig. Daher ist auch vieles, was so angeboten wird an Meditationsmethoden oder so, geht eigentlich nur auf die Entspannung raus, letztlich. Und da können schon Erlebnisse auftreten, das sind aber dann traumähnliche Erlebnisse. Und was will ich damit sagen? Traum, wenn man nicht eine wirklich gute geistige Schulung durchmacht, sind heute, man kann sagen, rein egoistische Erlebnisse. Jetzt nicht moralisch bewerten, egoistisch meine ich, sie drehen sich um Körperzustände, um vielleicht seelische Probleme, die man mitträgt, die man aufarbeitet. Also etwas, was ganz nicht einmal auf die Individualität, sondern auf die ganz konkrete irdische Persönlichkeit abzielt. Und das arbeitet man dann vielleicht auf. Also manche dieser Meditationsmethoden gehen auch darauf, dann, dass man in eine Art Traumphase kommt, wo man Probleme aufarbeitet dadurch oder solche Sachen. Es hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass man irgendwelche wirklich geistigen Eindrücke bekommen würde. Also das liegt im Grunde so auseinander, weil das eine liegt sozusagen höher als der normale wache Tageszustand und das andere liegt weit darunter. Also das heißt, da besteht die Meditation darin, in der Kunst halbwegs wach zu träumen. Mhm. Im Grunde. Oder vielleicht sogar bis an einen Tiefschlaf zu kommen, fast, also wo kaum mehr was passiert. Je nachdem.
Wobei daraus durchaus Ideen kommen können.
Also ja.
Die Frage welche.
Ist die Frage welche?
Von wem?
Ist die Frage welche. Es kommen dann jedenfalls nur welche, die ich schon entweder mit mir herumtrage, die ich also schon meinem Gedächtnis irgendwann einmal einverleibt habe. Das heißt nicht, dass ich es abrufen kann, nicht? Weil das meiste, was wir wahrgenommen haben, ist zwar da, weil wir wissen von Rudolf Steiner, dass nach dem Tod gibt es das große Lebenspanorama, da ist alles da, was wir erlebt haben. Alles. In Details. Da. an die wir uns jetzt überhaupt nicht erinnern können, wo wir nicht darauf zugreifen können, wo man höchstens durch Hypnose zum Beispiel das erreichen kann. Oder durch eine sehr intensive geistige Schulung, aber dass man wirklich das ganze Lebenspanorama so sieht wie nach dem Tod, ist nicht leicht zu erreichen. Also, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr intensiv geistig arbeiten. Aber diese Dinge sind auf jeden Fall da. Und aus diesem Reservoir kann man schöpfen. Bei dieser Meditationsmethode, die also die unteren Frequenzen nützt. Das kann man alles nützen.
Das reicht ja den meisten Menschen.
Nein, ist ich will gar nicht sagen, dass das jetzt was Schlechtes ist, weil damit werden, ich meine, man muss halt verdammt aufpassen, weil natürlich ist das sehr leicht ein Tor, wo auch Widersacherkräfte reinkommen können, weil man eben trotzdem in einem Zustand ist, der weniger wach ist als das Tagesbewusstsein.
Und weil man sich ja hinsetzt, um etwas zu wollen, um etwas erreichen zu wollen.
Ja.
Also nicht das Freilassen, sondern eigentlich.
Ja, ja, eben, das verstärkt natürlich diesen egoistischen Impuls. Ganz klar. Und eben die wirkliche Meditation geht aber über das normale Wachbewusstsein hinaus. Also daher zeigt es sich ja in diesen hohen Frequenzen irgendwo. Und die machen wirklich den physischen Leib dicht und das seelische, geistige trennt sich davon, also in dem Bereich zumindest. Und da ist die Chance, also dass wirklich man etwas aus der geistigen Welt, die um einen herum ist, hereinholen kann. Und dadurch neue schöpferische Impulse bekommt, die man dann hereinführt, individualisiert und so weiter. Aber so ist in etwa der Zusammenhang, also mit den elektrischen Kräften. Das ist ja eben auch nicht grundlos so, dass wir Elektrizität als solche im Grunde nicht wahrnehmen können. Ich meine, wir können es wahrnehmen dadurch, dass man einen elektrischen Schlag kriegt oder so, aber hat schon wer den elektrischen Strom gesehen? Nein, wir sagen, ja, aber ein Blitz, das ist doch. Naja, aber was sehe ich da? Da sehe ich die Lichtwirkung. In Wahrheit nichts anderes. Den Strom sehe ich nicht wirklich. Dass der dort verläuft, wo der Blitz verläuft, ist ein anderes Kapitel. Aber was ich sehe, ist das Licht, das ausgesendet wird. Dadurch, dass die Luft ionisiert wird und dort zum Glühen sozusagen gebracht wird und zum Leuchten gebracht wird. Das sehen wir, aber nicht die Elektrizität selber. Also dafür haben wir einfach kein Wahrnehmungsorgan. Und vermutlich auch keines für den Magnetismus, obwohl das ein bisschen umstritten ist. Also es gibt Magnetsinne bei Tieren auf jeden Fall. Also es gibt Tiere, die Magnetsinne haben, die sich nach dem Magnetfeld orientieren können. Ob es das beim Menschen auch gibt, ist noch immer strittig, meines Wissens. Aber es gibt eben Versuche, dass manche reagieren auf starke Magnetfelder, zumindest auf stärkere Magnetfelder und sich danach orientieren können.
Die Wünschelrutengeher, da hängt das mit, muss ja auch mit Magnetismus zusammenhängen.
Naja.
Da spielt auch einiges mit.
Da spielt einiges mit.
Aber das Licht übrigens sehen wir ja auch nicht, weil du gesagt hast.
Ja. Ja, richtig, also die Wirkung des Lichtes, sagen wir so, ist richtig. Ja.
Die Wärme sehen wir auch nicht. Spüren wir.
Wir spüren sie, ja, sehen können wir es nicht. Nein. Aber immerhin, wir können sechs Lichtfarben sehen, aber wir können von der Elektrizität im Grunde selber weder was sehen noch was hören. Weil das sind andere Effekte.
Aber
spüren kann man es, wenn es einem reißt. Also es wirkt, nämlich das ist der Punkt, da sieht man, es wirkt eigentlich auf den Muskel. Und das erleben wir schmerzhaft dann, wenn diese Erektion zu stark ist. weil dann auch natürlich der Muskel sich unheimlich verkrampft und dann werden die Schmerzsinne tätig und alles Mögliche. Es sind ja unheimlich viele Sinne da drinnen. Also das, was man ja zu Steiners Zeiten noch gar nicht kannte, diese ganzen Muskelsinne und jedes Gelenk hat Sinne. Also da hat der Steiner schon lang vom Eigenbewegungssinn des Menschen gesprochen, dass er seine eigenen Bewegungen wahrnehmen kann. Da war in der Wissenschaft noch lang keine Rede davon. Mittlerweile weiß man, das ist voll von Sinneszellen des Körperinneren, das eben Muskelbewegungen, Muskelanspannungen, Muskeldehnungen, sogar die Geschwindigkeit, wie stark sich die Muskeldehnung verändert, wird aufgenommen von eigenen Sinneszellen oder welche, die für Vibrationen, für Muskelvibrationen zuständig sind. Also das
muss auch mit dem Gleichgewichtssinn zusammen.
Es hängt auch mit dem Gleichgewichtssinn zusammen, richtig. Das ergänzt sich, also Gleichgewichtssinn und diese inneren Sinne, das spielt zusammen bei diesem Eigenbewegungssinn. Teilweise natürlich auch der Sehsinn, also es ist ja eben so, dass die Sinne, man darf sich die ja nie so hundertprozentig getrennt vorstellen, die wirken immer zusammen eigentlich. Also dass ein Sinn ganz alleine wirkt, da würde man praktisch nichts wahrnehmen oder es wäre sehr mühsam. Sehsinn. Der Sehsinn nimmt Farben und hell und dunkel wahr. Also das sind die Erlebnisse, die wir haben. Sonst nichts. Er nimmt zum Beispiel nicht Formen wahr. Das heißt, obwohl ein Netzhautbild da ist, also ihr steht jetzt alle da irgendwie am Kopf bei mir drinnen, ich kriege aber nichts davon mit, dass ihr am Kopf steht. Er kennt es wahrscheinlich, es gibt so Umkehrbrillen, die man aufsetzen kann, die das Bild richtig stellen eigentlich, dann steht ihr nicht mehr am Kopf und jetzt sehe ich euch dann gerade erst recht am Kopf stehen, weil wir gewohnt sind, das Bild umzudrehen.
Nach einiger Zeit
dreht sich um, ja genau, was zeigt, dass das also ein Prozess ist, der weiter hinten irgendwo das Gehirn daran mitbeteiligt ist. Aber der Punkt ist eben, das Auge alleine nimmt gar nicht einmal Formen wahr. Dazu brauche ich den Eigenbewegungssinn. Die Augen machen nämlich ununterbrochen Bewegungen. Also da gibt es einmal die sarkadischen Bewegungen, die so dreimal pro Sekunde stattfinden, pendelt das Auge immer hin und her. Damit ist schon mal überhaupt das Wunder, dass wir ein ruhiges Bild erleben. Eigentlich müsste ununterbrochen was hin und her zittern. Das wäre der reine Eindruck, den das Auge aufnimmt.
Naja, die Filmkameras bringen das auch schon zusammen,
ja.
Stabilisator.
Na klar, man lernt wechselseitig aus dem Verstehen, wer wieder gewisse Prozesse, die im Gehirn ablaufen, die das tun, damit also das richtige Spiegelorgan eben entsteht für das, was wirklich draußen ist. Weil wir nehmen eben weder elektromagnetische Welle wahr, noch sonst was, wir erleben Farben und dergleichen. Oder Bewegungen und mit den Bewegungen Formen. Also wir tasten die Objekte ab mit den Augen und wir tasten das ab, was uns besonders interessiert. Das heißt, besonders wenn man ein Gesicht anschaut, interessiert uns halt die Partie da, die mittlere Partie. Interessiert uns. Daher, wer zum Beispiel nicht im Zeichnen geübt ist, ist fast immer der Kopf oben, der Schädel zu nieder und hinten zu flach. Weil das interessiert uns einfach nicht. Das schauen wir nicht so gründlich an. Wir konzentrieren uns auf Augen, Nase, Mund. Das ist interessant. Das heben wir heraus. Und der Rest verkümmert sozusagen. Aber wir nehmen das dadurch wahr, dass wir wirklich das nachzeichnen mit den Blicken. Kann man richtig verfolgen. Kann man ja halt alles messen, wie sich die Augen bewegen und dann sieht man, die Augen bewegen, zeichnen. Sie malen das Bild ab eigentlich. Also wir würden mit ganz passiven Sinnen überhaupt nichts wahrnehmen.
Das ist
das schwätzt ziemlich her und das ist nicht weit weg, die Bahn, die ist ziemlich nah. Also, wir haben zwar immer den Eindruck, dass wenn wir etwas wahrnehmen, wir brauchen nur die Augen aufmachen und es ist da, aber in Wahrheit ist da sehr viel Aktivität dahinter. Also, und daher zum Beispiel muss man auch das Sehen als Musterbeispiel halt jetzt für alle Sinne trainieren. In Wahrheit. Das Kind tut das sowieso, weil am Anfang kann es nah und fern nicht unterscheiden, kann Formen noch kaum unterscheiden. Das dauert alles, bis er mal einen Fixpunkt wo findet, der interessant ist, den es dann anfängt mit den Blicken nachzufahren und indem es anfängt nachzufahren, betastet es ihn eigentlich sehend, könnte man sagen. Eine erste Form des Begreifens entsteht, aber da steckt eben die geistige Tätigkeit dahinter und die formt eigentlich erst die Gehirnzentren aus. Weil was wir vererbt bekommen, ist zwar eine Grundstruktur, die ist da natürlich, aber sie ist noch nicht fertig ausgebildet.
Bei uns ist sie jetzt schon verbildet, weil du das Beispiel...
Bei uns ist sie verbildet,
weil
ja.
Weil wir schon so viele Bilder gespeichert haben, dass genau. Wir gar nicht mehr genau hinschauen.
Und wir rufen das ab und sehen, aha, kenne ich schon, weiß ich eh.
Weiß ich alles, ja. Und der Fünfjährige... Meine Frau fährt mit dem Auto, ja, also während ja. Der Fahrt, über den Schwarzenbergplatz und da ist oben beim mittleren Gebäude, da ist glaube ich ein Casino untergebracht. Oder,
ja.
Oben am Dach eine Kugel, die von einem Verlag
ja.
Auch als Werbekugel verwendet wird.
Ja.
Und er hat in so einem Magazin oder ebenfalls in einer Zeitschrift diese Kugel. Na, so ist es beim Kasperltheater.
Ja.
Diese selbe Firma tätig.
Verstehe, ja.
Diese Kugel gezeichnet. Ja. Und das hat er halt zwei, drei Mal gesehen. Ja, und die hat ihn interessiert natürlich. Und dann fährt er im Vorbeifahren, schaut er rauf ja, und sagt, Oma, schaut, da ist die Kugel vom Kasperltheater.
Ja.
In 20
die Meter Höhe, ja.
Ich hab das noch nicht.
Wie? Ja.
100 Mal gehe ich dort
dabei. Ja.
Nie eine Kugel gesehen.
Ja. Nein, wir kriegen ja gar nicht mit, was wir alles nicht sehen, obwohl wir hinschauen. Das aber ist ja klar, weil was wir nicht mitkriegen, geht uns auch nicht ab. Das ist der Punkt. Also da ist aber ein weiches Feld, also auch im Sinnlichen zu entdecken, also unheimlich viel. Darum ist ja auch so wichtig, wirklich goetheanistische Naturwissenschaft eben auch zu betreiben, die wirklich hinschaut. Also das Lernen hinzuschauen auf die Dinge. Das ist nämlich im Übrigen die beste Vorschulung dafür, im Geistigen was erleben zu können. Eben nicht mit fertigen Schablonen, aha, kenne ich, und schaue eigentlich im Grund schon durch, weil uninteressant. Sondern hängen bleiben, es so anschauen, als wäre ich noch ein Kind, das erst entdeckt. Das erst überhaupt anfangen muss, erkennen, was ist denn das überhaupt? Ohne sich das jetzt bewusst als Kind zu fragen, aber im reiferen Alter haben wir die Chance, das bewusst zu erleben, den Prozess. Also, das ist ja auch so ein Mit- oder Nebeneffekt der geistigen Schulung, dass man da eine Spur weiterkommt auf dem Bereich. Genauso wie man in der Sprachgestaltung eigentlich dorthin kommen sollte, wieder mit den Lauten zu spielen, wie das Kind anfängt zu spielen. Da auszuprobieren, nachzuahmen, ohne sich noch irgendwie dabei zu denken, sondern wirklich einmal in den Formen leben, in den Gestalten leben und dadurch im Grunde auf einer höheren Ebene das nachzuvollziehen, aber dadurch auch weiterzuführen, was wir in der Kindheit erlebt haben. Es ist nämlich nicht wahr, dass der Prozess stehen bleiben muss. Es ist unsere Kultur allerdings heute so, dass das ziemlich gefördert wird, dass der Prozess sehr bald stehen bleibt. Immer früher eigentlich. Also, vieles, was im Schulsystem lebt, führt dazu, dass das also schon möglichst ab dem Schuleintritt behindert wird, immer mehr und festgefroren wird auf bestimmte typische, markante Dinge, die halt für den Alltagsgebrauch oder sonst was wichtig sind oder wo die Experten glauben, dass es wichtig ist, ohne sich das so genau zu überlegen, aber genau die Wirkung hat es. Das ist der Punkt. Und natürlich ist dann weder die Offenheit für eine Ausdehnung der sinnlichen Wahrnehmung da, das heißt, dass man die Dinge, die man genau vor der Nase hat, wirklich anschaut und dort immer wieder Neues entdeckt, und schon gar nicht natürlich für eine geistige Anschauung, weil da muss ich noch beweglicher sein. Also das, die Falle liegt einfach in den Denkkräften. Und weil Denkkräfte sind ja dieselben Kräfte, zumindest auf der untersten Ebene, sind Bildekräfte, die wir sonst verwenden, um den Körper zu bilden. Sind also ein Teil der Bildekräfte, die eigentlich beim kleinen Kind zunächst einmal den Körper formen. Und dann das Gehirn formen, aber da ist es, wird es ihm eben noch nicht als Gedanke bewusst. Nicht? Weil gerade in dem Zeitraum, wo am meisten geformt wird im Gehirn, also so in den ersten 1, 2, 3 Lebensjahren, wo das besonders stark ist, ist das Kind noch nicht so wach, dass man sagen kann, es denkt ganz selbstbewusst und klar. Unterschiedlich jetzt bei jedem, in welchem Alter das wird, aber wobei man sich auch nicht täuschen darf, dann oft, wenn Kinder einfach schon scheinbar sehr logisch sprechen, findet man halt schon bei immer kleineren, dass sie eigentlich sehr logisch sind. In Wahrheit beruht das aber auf Nachahmung. Das ist Nachahmung. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen in dem Fall, weil das genau diese starren Gehirnprogramme dann erzeugt, die fest verdrahtet sind, die zwar schon später aufgelöst werden könnten, aber das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Eigentlich sollten da bewegliche Strukturen möglichst lange erhalten bleiben. Und das ist halt einfach unheimlich die Neigung, viel, viel, viel zu früh zu intellektualisieren. Und damit entsteht eine ganz einseitige, schädliche Gehirnausbildung. Nicht nur schädlich fürs Geistige, sondern das ist auch die beste Vorbereitung dafür, im Alter dement zu werden. Weil dadurch das Gehirn nämlich gar nicht gewöhnt ist, Nervenausfälle einfach zu umgehen und die Funktion einfach woanders hin zu verlagern. Weil eigentlich ist das Gehirn, selbst das erwachsene Gehirn, noch in einem hohen Maße plastisch, viel mehr als man dachte, noch vor relativ kurzer Zeit. Es war ja erstens einmal lange das Dogma, dass die Nervenzellen nicht mehr neu gebildet werden können, also im Gehirn. Wenn es einmal, also so etwa ab der Pubertät oder so, hört es auch tatsächlich in den meisten Bereichen der Großhirnrinde zumindest auf, bis auf die Bereiche da, die hängen also auch mit Gedächtnisbildung, mit kreativeren Fähigkeiten und so weiter zusammen. Da können sehr wohl sogar neue Nervenzellen gebildet werden. Was aber die ganze Gehirnrinde kann, sie kann Funktionen verlagern. Oft in einem erstaunlichen Maße. Es gilt nicht für alle Funktionen, es gibt welche, die wirklich so fest verdrahtet sind, vor allem für bestimmte Körperorgane und was, das ist einfach zugeordnet. Wir haben da so einen wirklichen Art kleinen Homunculus drin sitzen, der am Kopf steht und der mit der Wahrnehmung der Bewegungen zusammenhängt, zum Beispiel. Mit der Wahrnehmung auch des Tastsinnes oder wenn wir berührt werden und so. Das ist fest da drinnen aufgebaut. Wenn da Störungen sind, dann fällt das System aus und das kann das Gehirn also nicht verlagern. Oder das Gehirn kann es ja überhaupt nicht, sondern der Geist, der drin tätig ist, die Bilderkräfte, die drin tätig sind, die können es nämlich.
Aber in einem unglaublichen Maß, teilweise.
Teilweise in einem unheimlichen Maß.
Das Gehirn haben sie ein Mädchen ausgeschnitten,
ja.
Das ist ja eine bekannte Sache wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Genau.
Und mit 19, 20 lebt er ein normales Leben mit geringfügigsten Beeinträchtigungen.
Ja. Das ist also ganz erstaunlich, mit wie wenig Hirn man rauskommen kann.
Manchmal hat man den Eindruck, je weniger, desto glücklicher.
Ja. Es ist manchmal ein Ballast. Nein, also wenn es so steif verdrahtet ist, dann ist es arg. Also, es gibt viel. Also was, ich meine, bei Blinden zum Beispiel ist es so, was man häufig findet, dass sie die Seherinde da hinten nicht benutzen, fangen sie an, das zu Hörzentren, zu verfeinerten Hörzentren umzuarbeiten. Das ist mit der Grund, warum sie sich da besser nach dem Gehör orientieren können. Es hängt natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, hängt sicher auch damit zusammen, wie bildsam sein Gehirn ist. Und das hängt sehr viel davon ab, wie es behandelt wird. Also wenn es mit sehr abstrakten, steifen, unbeweglichen Begriffen bombardiert wird, wird es einfach steif und verliert immer mehr von dieser plastischen Fähigkeit. Und daher im Alter, wenn schon normalerweise einfach viele Nervenzellen verloren gehen, wir verlieren pro Tag 80 bis 100.000 Nervenzellen.
Die trinken noch mehr.
Ja, die noch mehr. Ich meine, das sind trotzdem aufs ganze Leben hochgerechnet, sind das nicht mehr als 3-4%. Also es bleibt von dem noch genug über. Aber trotzdem kann allein das schon dazu führen, dass gewisse Verbindungen nicht mehr so gut funktionieren. Wenn man flexibel geblieben ist, kann man aber fehlende Verbindungen wieder ersetzen. Das ist das Tolle. Also dran. Und das sind also alles Dinge, die, warum wir sind jetzt weit, weit weg, scheinbar von der kümmerschen Hochzeit, aber wir sind doch nicht ganz weit weg, weil das war der große Unterschied, darum sind wir da jetzt nämlich hinkommen, die sieben freien Künste, was die tun. Die wurden nämlich damals ist er ganz raffiniert trainiert, dass einerseits genügend feste Strukturen entstanden sind, um mit der Logik umgehen zu können. Man muss sich denken, so bis ins, naja, schon bis 1000 oder ungefähr, haben die Leute die meisten nicht viel mit Logik drauf gehabt. Was sie hatten, wurde vorbereitet gerade durch die Schulung der lateinischen Grammatik. Mit dem ging's los. Die blieb aber trotzdem nur beweglich genug, dass sie auch noch die Ätherkräfte erleben konnten, die eigentlich das Gehirn bilden. Ich meine, sie haben nicht erlebt jetzt das World im Gehirn, aber sie haben gemerkt, da kommen einfach Kräfte herein. Und die sind anders als die reinen Verstandeskräfte, die schon an den Gehirnstrukturen hängen. Sie hätten es nicht so ausdrücken können, aber sie haben den Unterschied gespürt. Und sie haben gespürt, dass in diesen Kräften, die hereinkommen, also wo ich etwas aus der Ätherwelt hole, dass das noch gar nicht mein eigenes Denken ist, sondern da denkt eben der Engel drinnen. Mein Engel, mein Schutzengel, denkt in dem. Aber sie haben gespürt, ich kann langsam, wenn ich diese Kräfte aufnehme, auf das gleiche Niveau kommen. Das haben sie genau gespürt. Was ich euch das letzte Mal kurz erwähnt habe, also ist dieser Ausspruch von Johannes Gottes Erwägen, also der Engel existiert dadurch, dass ich ihn denke. Umgekehrt aber auch, ich existiere, weil er mich denkt. Da ist dauernd diese Wechselbeziehung da. Also gemeint ist damit, dass der Engel nämlich sehr wohl etwas von meinem Denken mitnimmt, ich aber andererseits alles das, was über mein momentanes Niveau hinausgeht, von oben herunterholen kann, über den Engel. Also das hat diese Siebenheit der sieben feuren Künste bewirkt letztlich. Und damit hängen eben auch diese sieben Gewichte zusammen. Ja, jetzt sind wir also darauf gekommen, dass acht nur bestanden haben und der neunte ist der begnadigt wird, weil also der Christian Rosenkreuz, eben weil er so bravourös selber die Prüfung bestanden hat, darf also einen sich aussuchen, der begnadigt werden soll von denen, die gescheitert sind. Und dann nimmt er eben diesen allerersten König. Ich mache jetzt ein bisschen das Licht auf den, oder?
Ja,
ja. Ist angenehmer. Dann haben wir das letzte Mal auch schon davon gesprochen, dass die, also die gescheitert sind, bestraft werden. Dazu geht man dann in den Garten hinaus, der sehr gut geordnet ist, aber nicht übermäßig prächtig ist. Was allerdings ehrfurchtgebietend ist, ist also die Galerie, die da steht, mit mehreren Reihen, wo die untere verdeckt ist mit weißem Taft und so weiter und wo alle das Gefühl haben, da muss der König und die Königin dahinter sein, irgendwo, ohne dass man sie sieht. Und je nach Grad des Scheiterns und nach Grad der Motive werden sie halt also unterschiedlich bestraft, also bis zu Hinrichtungen geht das Ganze. Sind natürlich alles nur Bilder für bestimmte Kräfte, die eben nur einfach zurückgewiesen werden oder Kräfte, die als sehr zerstörerisch sogar angesehen werden. Die also sozusagen geisttötende Kräfte sind, oder zumindest Geist kann man ja nicht wirklich töten, aber die verhindern, dass das Geistige eingreifen kann. Letztlich bis ins Physische hinein. Und damit die Erdenaufgabe verpasst ist. Ja. Also gerade für die rosenkreuzerische Aufgabe geht es ja darum, die Erde umzuwandeln. Es geht also am stärksten um die Kräfte, die bis ins Physische hineinwirken können. Und wenn gerade diese starken Kräfte verdorben sind, dann ist das die Todsünde schlechthin. Also das ist das Ärgste sozusagen. Und das sind Kräfte, die daher hier mit dem Tode bestraft werden. Das ist das Bild einfach dafür. Dass das dann wirklich zwar nicht das Geistige abtötet, aber verhindert, seine Aufgabe zu erfüllen. Und das ist also ganz besonders schlimm. Und es gab dann auch noch das Bild nach diesen Hinrichtungen mit dem Löwen, der neben einem Brunnen sitzt, der die ganze Zeit da so starr, unbeweglich sitzt, dass ihn der Christian Rosenkreuz gar nicht genau weiß, ist der aus Stein oder lebt er. Und es kommt aber dann ein Einhorn und es kommt eine Taube mit einem Ölzweig. Und der Ölzweig, die Taube übergibt dem Löwen diesen Ölzweig, der frisst diesen Ölzweig. Und darüber ist das Einhorn höchst beglückt und läuft wieder davon. Das ist ein ganz eigenartiges Bild, das dahinter steckt. Muss man sich überlegen, mit welchen Kräften das Einhorn zu tun hat. Also Einhorn ist ja, also das ist ja was Pferdeartiges. Also man stellt sich ja in der Regel als Pferd vor mit diesem einen größeren oder kleineren Horn. Was ist das Pferd? Pferd hat zu tun mit den Denkkräften in Wahrheit. Ist auch in etwa entstanden, als in der Menschheit der erste Anfang da war, Verstandeskräfte zu entwickeln. Noch in der atlantischen Zeit. Da sind die Pferde entstanden, sozusagen als das, was ausgeschieden werden musste, dass sich diese Denkkräfte beim Menschen entwickeln konnten. Nämlich beim Pferd ist das Auffallende, dass das also einen riesigen Ätherkopf eigentlich hat. Das sind unheimliche Ätherkräfte. Wir haben diese Ätherkräfte hereingezogen und benutzen sie, um das Hirnkastel so zu bauen, dass es zum Werkzeug des Denkens werden kann. Das sind also in etwa dieselben Kräfte, die beim Pferd da draußen sind. Die wurden also damals entwickelt überhaupt, diese Ätherkräfte, im Zusammenspiel des Menschen mit seinem Engel namentlich, der drüben ist. Also es ist tatsächlich der Engel, der uns Denken gelehrt hat, der uns schon lange begleitet, der uns diese Ätherkräfte zuführt. Und dadurch entstanden Ätherkräfte in diesem Zusammenspiel, die es vorher in der Form gar nicht gab. Und die erscheinen jetzt draußen in der Natur, in der Gestalt der Pferde zunächst einmal. Und beim Einhorn ist es jetzt also noch was ganz Besonderes, dass also da diese Bewusstseinskraft, die da von ausgeht, noch ganz besonders stark ist. Das heißt, es ist eigentlich ein Bild davon, dieser gewaltigen Ätherkräfte, die wir jetzt aber nur uns zu Bewusstsein bringen können, indem wir sie hineingezogen haben und das Gehirn damit gebildet haben. Und jetzt können wir ein bisschen was von denselben Kräften, die das gebaut haben, dazu benutzen, um damit zu denken. Unser Verstandesdenken, halt unser gehirngebundenes Verstandesdenken. Aber wir benutzen eigentlich die Ätherkräfte und die spiegeln sich halt an dem Gehirn, das dieselben Kräfte gebaut haben. Wie wäre das jetzt, wenn ich die freien Ätherkräfte benutzen könnte? Ohne, dass ich dieses Werkzeug da brauche. Dann muss ich sozusagen dieselben Kräfte benutzen, die da beim Pferd da sind, die nur das Pferd halt selber nicht bewusst fassen kann, die es aber leiten und so fort. Aber ich muss meine Bewusstseinskraft dort hineinschicken. Das ist das Horn, das da drinnen ist. Das da eigentlich sozusagen über den Augen losgeht, wo bei uns der Ich-Punkt ist. Das Pferd kann das natürlich nicht. Wenn das Pferd das könnte, dann wäre es uns weit voraus. Aber dazu müsste es also da den Ich-Punkt haben und diese Kraft wirklich hineinschicken können. Und dann könnte es ein riesiges Äthergehirn im Grunde benutzen. Ich meine, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir schon im Grunde nur, das sind jetzt sehr große Anführungszeichen, das nur, uns beschäftigen mit Steiners Philosophie der Freiheit zum Beispiel. Und sie wirklich im lebendigen Denken erfassen. Das heißt, im Denken, das nicht das üblich philosophische Denken ist, das eben die gehirngebundenen Verstandeskräfte gebraucht, sondern so weit kommt, wirklich selbstständig lebendige Begriffe zu bilden. Und selbst Begriffe, die wir schon kennen, lebendig einmal auflöst, neu schafft, verändert vielleicht, in seinem Entstehen betrachtet und so weiter. Weil eigentlich müssten wir, wenn wir lebendig denken wollten, müssten wir jeden Begriff, den wir haben, jederzeit auflösen und wieder neu bilden können. Selbst wenn er die gleiche Gestalt hat wie vorher, das wär gar nicht so schlimm. Aber das Schlimme ist heute, die fertigen Begriffe, die werden wie fertige Spiegelungen eigentlich in unser Bewusstsein geworfen. Und das wird immer stärker. Das heißt, wir werden heute im Denken im Grunde programmiert. Programmiert darauf, bestimmte Denkformen ins Bewusstsein werfen zu können. Und die dann halt kombinieren hin und her. Das ist das Ahrimanische Prinzip. Intelligenz steckt da gewaltige drinnen, aber halt keine geistige Schöpferkraft, keine Kreativität, keine moralische Kraft. Moralische Kraft heißt eigentlich, dass ich mich so mit der geistigen Welt verbinde, dass ich sage, ich erkenne einen Entwicklungsweg, der da ist. Ich erkenne meine Position in diesem Entwicklungsweg und ich schaue, was kann ich dazu beitragen. Das wird das neue Jerusalem bauen schon. Also nur im Grunde das, was aus diesen Kräften kommt, wird fruchtbar sein für die zukünftige Verkörperung unserer Erde. Das heißt, das beginnt bereits bei den Gedanken, die wir bilden, die wir nicht einfach fertig übernehmen oder selbst wenn wir sie übernehmen, auflösen und aus eigenem neu bilden. Und wenn der dem Gedanken von vorher wie aufs Haar gleicht, das ist wurscht. Indem ich ihn neu gebildet habe, lebt er wieder. Und kann was ganz anderes daraus werden. Wenn ich ihn nur nehme und spiegel, wird er sich nie mehr verändern. Er ist fertig, im Grunde. Ich kann höchstens einen anderen kombinatorisch draufsetzen und ihn ergänzen. Das ergibt den Schein des Neuen. Aber es ist wie bei einem Lego-Spiel, wo ich alles zusammenstecke. Irgendwo.
Ja, es geht dann genauso nach künstlicher Intelligenz nicht.
Natürlich, natürlich.
Das ist ja nichts anderes.
Wäre nichts anderes. Ich meine, künstliche Intelligenz wird kommen und sie wird sehr intelligent sein. Weil natürlich, erstens der Ahrimann natürlich wesentlich klüger ist als wir im Verstandesmäßigen. Und wenn er die Menschen inspiriert, solche Dinge zu entwerfen, dann werden sie auch Systeme entwerfen, die nämlich fähig sind, genau diese ahrimanische Intelligenz aufzunehmen. Was fehlt, ist aber dann die schöpferische Geistigkeit, die trotzdem scheinbar vorhanden sein wird, auch bei den ahrimanischen Dingen, weil die eben so eine hohe Kombinationsgabe haben, dass immer wieder neue, verblüffende Dinge herauskommen, die aber nur Kombinationen sind.
Schon aber kann jetzt im Schein, also unterscheiden von innen und außen. Ja, wir sind ja gezwungen, ne? Ich muss nach außen gehen.
Genau, genau.
Die künstliche Intelligenz, die baut sich ihre virtuelle Welt, expandiert ins Universum.
Und aber hat sie, das ist heute eine ganz heiß diskutierte Frage, ob künstliche Intelligenz irgendwann den Sprung schafft, Bewusstsein, Selbstbewusstsein zu entwickeln und welcher Art das sein wird. Es wird eine gewisse Art von Bewusstsein geben. Das vermute ich schon sehr stark. Aber es wird eine ahrimanische Art des Bewusstseins sein.
Ja, schon nach Ahriman braucht er den Menschen nicht.
Ja, ja.
Das ist er sicher bewusst. Aber eine künstliche Maschine, die wir denken, wenn sie jetzt die Menschen scannt, dann sieht sie Funktionen.
Ja, ja.
Und das kann man nachbauen, sage ich jetzt, in einem Roboter.
Genau.
Das macht ja keinen Unterschied für eine künstliche Intelligenz, sage ich jetzt mal. Ob das jetzt ein Leben ist oder eine Maschine.
Ja, 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 ja.
Das kann er dann nur eigentlich Ahriman unterscheiden, weil er halt den Menschen braucht, was da lebt.
So, so ist es, ja. So ist es. Also,
das wäre dann wieder positiv, wenn er dieses Bewusstsein in eine Maschine reinbringt, weil nur die Maschine, der ist das Leben am letzten.
Ja, 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 natürlich. Nein, also man muss ja immer sagen, man darf das nicht einseitig als Horrorvision sehen, weil zunächst einmal schaut es so aus, weil es gibt ja genug Forscher auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz oder auch der Neurowissenschaften und so, die über diese Themen schreiben, sich sehr ernsthaft damit auseinandersetzen, teilweise natürlich auch Spekulationen dabei sind, es ist klar, aber es gibt nicht wenige, die davon ausgehen, dass also noch in dem Jahrhundert, und zwar noch einige Zeit vor Ende dieses Jahrhunderts, der Punkt erreicht ist, wo die künstliche Intelligenz das Niveau des Menschen erreicht.
Ja, das verstehe
ich. Naja, also es, Bewusstsein ist vorhanden und praktisch alle Verstandesfähigkeiten, also alle gehirngebundenen Fähigkeiten des Menschen durch die Maschine erfüllt werden können.
Ja, das sieht sein Außen, weil sie das lebt in ihrer Vorstellungswelt, also die Maschine lebt in seiner Vorstellungswelt. Es baut sich seine virtuelle Welt, aber was ist da draußen?
Naja, natürlich.
Ich kann den Stecker ziehen, ist ein
Das ist halt mittlerweile schon langsam die Frage, weil die eigentliche Intelligenz, und das wird auch, also vermute ich sehr stark, es wird ja gesprochen von der Inkarnation Ahrimanns, die ansteht oder schon
ja,
da
ist.
Oder
weil er den Menschen braucht, das ist mir dann auch, also beim Nachdenken nicht.
Ja, ja.
Eine künstliche Maschine.
Er braucht den Menschen.
Aber eine Maschine ohne ihn, jetzt sage ich mal,
ja.
Das wäre dann unser größtes Schicksal. Das wäre, was macht er mit uns? Braucht uns ja gar nicht.
So ist es, ja.
Ein Roboter, ein Android kann ich die Aufgabe erfüllen.
Ja. Nein, es ist richtig. Also das ist auch die gute Seite sozusagen, dass der Ahrimann uns braucht und das meine sehr starke Vermutung ist, dass er sich eben in dieser Gesamtheit der künstlichen Intelligenz der Erde verkörpert, in der aber immer mehr natürlich, wenn es nach dem Ahrimann geht, der Mensch eingeschlossen ist. Also man diskutiert ja auch viel davon und nicht nur diskutieren, es gibt ja schon Ansätze dazu, sozusagen, wie soll man es nennen? Ja, man nennt sogar Gehirnprothesen. Klingt ja grotesk, aber das heißt, eine Kombination zwischen Maschine und Mensch herzustellen und dadurch die Intelligenzfähigkeit des Menschen, nämlich die verstandesmäßig gehirngebundene, zu erweitern. Weil eins ist klar, wenn der Punkt erreicht wird, dass die künstliche Intelligenz die menschliche erreicht, dann ist zwei Tage später sie um das Hunderttausendfache überschritten. Weil einfach zwischen den Maschinen ein unmittelbarer Datenaustausch möglich ist, der zwischen den Menschen in der Art nicht möglich ist. Weil diese Maschinen, darf man sich ja, diese Roboter oder was immer es sind, darf man sich nicht als Einzeldinger vorstellen. Vielleicht steht ein Einzelner irgendwo da, aber die sind alle miteinander vernetzt, weltweit.
Ja,
und was der eine lernt, an Erfahrung, weil diese künstliche Intelligenz beruht ja auf lernenden Programmen. Also die fangen bei einem minimalen Wissensstand an sozusagen und lernen durch Erfahrung im Grunde. Das ist nachgebaut eben den Netzwerken, die wir im Gehirn haben, den neuronalen Netzen, die durch die Betätigung lernen. Und das heißt, es bildet sich weiter. Und nur der Unterschied ist, wir können das jedes Individuum für sich machen, was jetzt betrifft eben die gehirngebundene Intelligenz. Also ich glaube jetzt nur einmal speziell von der gehirngebundenen. Bei den Maschinen ist es aber so, dass die weltweit vernetzt sind. Das heißt, was einer neu entwickelt, dazu gelernt hat, haben sofort alle. Also die halt miteinander verbunden sind und das ist dann letztlich das Ziel.
Ja, ihre virtuelle Welt eigentlich. Wir haben so kein Außen.
Natürlich, naja.
Die expandieren eigentlich so schnell in ihrem Denken, dass der Mensch ja gar nicht mehr hinterherkommt.
Ist richtig, also das natürlich, ich meine, in dem Moment, wo der Punkt erreicht ist, kommen wir nicht mit. Das heißt aber natürlich, dass wir technologisch auch vollkommen von dem System abhängen, und da es weltweit vernetzt ist, gibt es den Stecker nicht, den wir ziehen könnten dann noch. Das ist dann das Problem, also das heißt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir mit der arimanischen Welt gezwungenermaßen leben müssen, wo also der Punkt vorbei ist, zu sagen, na, das wollen wir nicht. Aber wie gesagt, es ist nicht nur negativ, sondern es gehört zum Zug der Entwicklung dazu, sich mit dem auseinanderzusetzen, wenn es gelingt, das Geistige langsam freizumachen von dem Hirnkastel da oben.
Aber man ist ja ein geistiges Wesen, nicht wahr?
Ja, er ist ein geistiges Wesen, aber er hat verloren den Zugang zur Schöpfungsquelle.
Aber wenn er es kann, für inkarnieren, dann kann es andere auch. Dann müssen wir uns ja im höheren Sinne mit einer Maschine auch
zubringen. Ja, das wird wahrscheinlich auch kommen. Das wird wahrscheinlich auch kommen. Das sind alles schon sehr konkrete Visionen, die auch beschrieben werden. Ich meine, es fehlt noch einiges an Technologie, aber weniger als man denkt. Viel weniger als man denkt. Und das Entwicklungstempo ist sehr hoch. Also das steigt exponentiell an, nämlich. Also inklusive eben, dass neue Entdeckungen wieder kommen und Entwicklungssprünge drinnen sind, die bis jetzt immer gekommen sind. Die Kurve ist ziemlich steil zurzeit.
Und im Grunde eine künstliche Intelligenz, wenn wir jetzt unser Geldsystem reinlegen oder unser Wertesystem, dann müsste eigentlich schnell draufkommen, dass das ja sinnlos ist, nicht? Dieser exponentielle Sinn.
Ja.
Wir müssen ja eigentlich an andere Werte.
Ja, das ist es, ja. Das ist es. Also es wird eine gewaltige Herausforderung sein, das ist aber auch der Grund, warum das passiert. Weil es ist eine gewaltige ethische Herausforderung. Ethik heißt also, wohin soll man gehen, was soll man tun für die Zukunft, wie sollen wir die Welt einrichten, wie können wir überhaupt noch mitreden dann bei dem Ganzen. Weil natürlich wird der Arimann zunächst einmal versuchen, dass er den Ton angibt.
Ja, wer macht sich solche Gedanken mit? Weil es gibt ja auch Philosophen, die sagen, die sprechen auch davon, dass man das Hirn, also den Inhalt, das Bewusstsein hochladet. Und wenn solche Menschen darüber denken, der kommt nicht mit in die Frage.
Ja, natürlich.
Aus, wenn nur solche sich Gedanken machen über Ethik. Aber wenn man sagt, na gut, das Hirn, also den Inhalt, das Bewusstsein, legt man hoch in eine Maschine, dann brauchen wir uns über Ethik gar nicht mehr Gedanken machen.
Ja.
Richtig.
Ja, das ist.
Wer macht sich jetzt Gedanken?
Das ist
ein. Wer ist eingeladen dazu, sag ich mal? Ne? Weißt du was? Gibt es da eine Gruppe, wo man jetzt. Was sind das für Menschen? Wenn das so Materialisten sind, dann brauchen wir über Ethik ja gar nicht sprechen.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Nein, das ist das Problem. Also, es gibt ja mittlerweile schon die akademische Disziplin, zum Beispiel Neuroethik. Da fängt es schon mal an, also, es hängt sehr stark zusammen. Die Neurowissenschaften hängen sehr eng mit der künstlichen Intelligenzforschung zusammen. Einerseits, indem man Dinge, die im Gehirn man findet, nachmacht auf künstlichem Weg. Umgekehrt aber, indem man Dinge, die man jetzt bauen kann, technisch bauen kann, hernimmt als Erklärungsmodell für das, was man im Gehirn findet. Das ist jetzt im Moment eine sehr, zwar technologisch fruchtbare Zusammenarbeit, aber eine, die keinen Platz für was wirklich Geistiges lässt. Das läuft also im Moment rein mit der arimanischen Geistigkeit, nicht mit der Geistigkeit, der unser Ich angehört. Und das Problem ist, dass diese Neuroethik oder halt auch Ethik der künstlichen Intelligenz, dass das praktisch nur von Leuten gemacht wird, die ganze Materialismus drinnen steht. Das ist im Moment die große Problematik.
Ja, das meine ich auch. Die künstliche Intelligenz hat sie gefragt, die bleibt virtuell einfach hängen. Und solange sie Strom hat, lebt die in ihrer virtuellen Umgebung.
Ja.
In einem kleinen Chip, sagen wir, in einem so einem Quantenchip und denkt, das ist jetzt die ganze Welt. Sie kümmert sich nicht mehr um die Außenwelt. Die verwecken, sage ich mal, weil sie funktioniert.
Ja, ja.
Und im Endeffekt bleibt das dann über nach ein paar tausend Jahren, solange Energie da ist. Aber die Intelligenz denkt sich, ich bin jetzt in meiner Vorstellungswelt und ja, erforsche das Universum, es ist alles da in dieser virtuellen Welt.
Ja.
Der ganze Planet, Planeten und Planetenreisen und Sternenreisen, es ist ja alles da.
Ja, es ist. Ne, man sieht.
Diesen kleinen Chip.
Ja.
Was ist da draußen eigentlich? Kann es das wahrnehmen?
Das ist. Ja, es ist ja heute schon so, dass die Gehirnforscher ja auch schon davon ausgehen, dass das, was wir als Welt erleben, ist eigentlich eine Simulation, die auf unserem Gehirn läuft. Wir können schon Sinnesdaten von, sie glauben schon, dass es eine Welt draußen gibt, aber sie sind sich auch vollkommen sicher, dass wir im Grunde keine Ahnung von der Welt draußen haben, sondern wir kriegen irgendwelche Sensordaten, die werden verarbeitet, reiche Prozesse, davon verläuft einmal das meiste unterbewusst. Also das, weil zum Beispiel schon bis es so weit ist, dass ein stabiles Bild da ist, das ins Bewusstsein kommt, sind unheimlich viele Schritte notwendig. Weil eigentlich müsste es dauernd hin und her zucken, das Bild, und von dem kriegen wir alles nichts mit, außerdem kriegen wir selbst von verschiedensten Seiten Reize, optische Bewegungsreize, Gerüche, dass wir das alles zu einem Bild zusammenfassen und merken gar nicht, dass das aus Einzelteilen kommt. Also so sagt man, das tut halt alles das Gehirn da oben. Da das sowieso das Gehirn tut, braucht es ja ich eigentlich ja schon gar nicht, weil was hat das noch, macht denn das Kastl da oben? Es ist zwar jetzt das Geheimnis, wie das alles zusammenbastelt zu einem Bewusstseinsraum, aber jedenfalls, was in dem Bewusstseinsraum passiert, ist reine durchs Gehirn hervorgebrachte Simulation, wo das Gehirn ausgewählt hat, was die wichtigen Dinge sind. Punkt. Das heißt, es ist ein minimaler Bruchteil der Welt und das läuft halt so alt wie ein Videospiel. Ja, im Gehirnkastel da oben. Ja, das ist die ernsthafte Anschauung praktisch aller Gehirnforscher.
Das ist ja dann schon Darwinismus, wenn ich sage,
natürlich.
Ich bin eine denkende Maschine.
Natürlich.
Dann ist es ja schon nicht.
Natürlich. Genau das.
Nur eine
das,
denkende Maschine.
Das,
eine sehr komplexe,
ja, vielleicht. Und jetzt kommt daraus, dass ethische Konsequenzen gefordert werden. Weil es gibt ja eigentlich niemanden, kein Ich mehr, das verantwortlich ist. Wenn es das Gehirn irgendwie hat eine Beschädigung, wenn es falsch läuft, dann muss es irgendwie umprogrammiert werden. Das heißt, wenn einer ein Verbrecher ist, ist das ein Systemfehler da oben irgendwo. Dann gehört er nicht bestraft, sondern der Fehler repariert. Also in diese Richtung gehen dann die Vorschläge, dass also das ganze Rechtssystem in diese Richtung reformiert werden müsste, wird ernsthaft gesagt. Es gibt andererseits interessante Forschungen, weil natürlich gibt es keinen freien Willen dadurch, also den gibt es ja gar nicht, weil das Gehirn macht es, das läuft nach chemisch-physikalischen Prinzipien, die zwar zu komplex sind, dass man sie im Einzelnen vorherberechnen kann, aber Geist gibt es da keinen, der eingreifen könnte. So, es sind einfach physikalisch-chemische Prozesse, die ablaufen. So, jetzt hat man Folgendes gemacht. Man testet ja alles, also in den Wissenschaften testet man alles. Also hat man Testkandidaten genommen, hat in einer Aufgabe gestellt, bei der sie entweder sehr moralisch agieren können oder bei der sie irgendwie schummeln und betrügen können. Und jetzt hat man ihnen vorher einen Text zu lesen gegeben, wo ihnen dargelegt werden die Argumente der Gehirnforscher, warum es einen freien Willen nicht gibt und dass das praktisch unwiderleglich ist. Und also einen freien Willen gibt es nicht. Die können ja sehr gut argumentieren, weil es ist alles sehr logisch. Es ist alles mit Fakten belegt, mit wissenschaftlichen Fakten belegt. Und gerade was das Gehirn betrifft, ist es ja so schwierig, weil es ja eigentlich ein 1:1 Abbild unserer geistigen Tätigkeit ist. Und wenn ich das jetzt den Geist abziehe, bleibt es immer noch das Abbild da. Und es ist nicht einmal ein nur statisches Abbild, sondern es ist ein tätiges Abbild. Das heißt, ich kann wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo der Geist gewirkt hat, das Programm ablaufen lassen da oben. Und da kommt was raus, was wirklich wie Geistiges ausschaut. Der Unterschied ist zunächst einmal für einen normalen Verstand nicht zu merken. Und das können sie darlegen, also irgendwo, dass es halt nur mehr das gibt. So, aber was passiert jetzt? Statistisch signifikant, die Vergleichsgruppe, die diesen Text zu lesen bekommen hat, macht signifikant unmoralischere Entscheidungen, tut es betrügen und so weiter, ich bin eh nicht schuld, als die Gruppe, die einen Text zu lesen bekommt, wo dem Menschen der freie Wille zugesprochen wird. Das ist jetzt zumindest schon einigen Hirnforschern aufgefallen, dass wir da wirklich ein ernsthaftes Problem haben. Weil sie vermuten also tatsächlich, wenn ihre Forschungsergebnisse immer mehr publik werden, wird das dazu führen, dass die Menschen einfach sich immer weniger an moralische Regeln halten werden, weil das Gehirn macht aus. Und warum soll ich dann Anstrengungen auf mich? Ja, ich kann ja eigentlich gar nicht diese Anstrengung auf mich nehmen, weil wenn das Hirn nicht will, Hirn nicht tut, wird es halt nicht passieren. Also es ist ihnen schon bewusst, dass Probleme auf uns zukommen, sagen wir mal so. Aber die einzige Lösung des Problems halt kann ja nur sein, dass wir einerseits sicher nicht diese Forschungen blockieren, es wird uns auch nicht gelingen, und auch nicht die Konsequenzen, die daraus entstehen, dass entsprechende Maschinen entstehen, dass wir aber eine entsprechende geistige Entwicklung dem entgegensetzen. Also eine, die sich jetzt wirklich auf die geistigen Kräfte stützt und mithilfe des Ich geistige Kräfte hereinholt, erstens um am Gehirn auch natürlich weiterzuarbeiten, aber auch diese Kräfte dann in unsere irdische, technisierte Welt hineinzubringen. Und im Grunde wird das den Ahriman ja gar nicht stören, weil genau das will er ja auch, dass wir das tun. Es ist also eigentlich kein Gegensatz. Er will ja, dass der Mensch seine schöpferischen Kräfte in seine Welt hineinbringt, weil er weiß genau, sonst ist sie beschränkt. Auch wenn es nur so viele fantastische Kombinationsmöglichkeiten gibt. Der Ahriman ist natürlich, also die Gesamtheit des Ahrimanischen so ein hochbewusstes Wesen auch, dass das natürlich diese gewaltige Fülle, die für uns völlig unüberschaubar ist, viel leichter überschaut und das natürlich sieht, dass das letztlich erschöpfbar ist, das Ganze. Irgendwo ist ein Ende. Irgendwo läuft das Ganze dann auf einen Prozess hinaus, wo nichts sinnvoll Neues mehr passiert werden kann. Weil der Ahriman kann nur dort seine Geistigkeit, seine Art der Geistigkeit ausleben, wo er wenigstens aus dem ganzen Vorrat der Kombinationsmöglichkeiten immer wieder etwas schafft, was zumindest noch nicht verwirklicht wurde bis jetzt auf Erden.
Jawohl, ja. Gibt er jetzt nur in seinen Gedanken? Hat er ein Außen, ein Innen und Außen, kann er unterscheiden?
Naja.
Bei den anderen Engeln oder so, die haben das auch nicht, ne? Im Innenleben schon, aber da haben wir nur die Geisterfüllung, nicht?
Richtig, aber richtig.
Ist, ja, richtig. Hat er ein Innen und ein Außen?
Naja.
Kann man sich dahin vorstellen. Wir sind ja körperlich.
Ja, ja.
Naja. Außen zu gehen.
Da muss man jetzt einen Schritt weitergehen. Wer ist der Ahriman? es gibt eine ganze Hierarchie arimanischer Wesenheiten. Im Grunde also bis hinauf zu den höchsten Hierarchien. Also es im Luziferischen gibt es das auch. Also das heißt, es gibt arimanische Engelwesenheiten, arimanische Erzengelwesenheiten, arimanische Urengelwesenheiten und so weiter, letztlich bis weit hinauf. Und Ariman als der Begriff schlechthin umfasst diese ganzen Hierarchien. Plus noch ein bisschen was drüber. Ist also letztlich das Gegenbild zu dem, was im Positiv-Schöpferischen die Hierarchie ist, die Trinität ist. Bei den Widersacherkräften ist halt die Trinität von Luzifer, Ariman und den Asuras. Die sind aber abgeschnitten von der schöpferischen Qualität, die die Trinität hat. Aber die ganzen untergeordneten arimanischen Wesenheiten haben sehr wohl Inspirationen von der Spitze oben hinunter. Da geht schon was hinunter. Also sozusagen, während er dem Ganzen leidet oder sich bewusst ist, dass eigentlich nichts Neues Schöpferisches hereinkommt, ist dieses, wie soll ich sagen, Gesamtbewusstsein an der Spitze, das der Trinität entspricht. Da ist der Unterschied. Also die Trinität schafft Neues, oder das ist der Bereich, wo völlig Neues entstehen kann. Nicht nur kombinatorisch Neues, sondern wirklich Neues. Das allerdings auch, damit es Wirklichkeit wird, in den Schöpfungsprozess eintreten muss und etwas schaffen muss aus dieser Geistigkeit heraus, weil sonst ist es trotzdem nur eine Art der Möglichkeit nach bestehende Geistigkeit. Aber die ist bei der Trinität unendlich, beim Ariman oder bei den Widersachern endlich. Wenn es noch so groß ist, aber sie ist nicht unendlich, nicht unerschöpflich. Da ist sie unerschöpflich. Das ist der große Unterschied. Aber es ist doch ein ziemlich großes Reservoir vorhanden bei dem Herrn Ariman, ein riesiges Reservoir. Und das kann über die ganze Kette der arimanischen Hierarchien weitergegeben werden. Das heißt, selbst die, wenn ich reden will, weiß ich nicht, arimanische Geister der Form, die es durchaus gibt, die empfangen von der Spitze dieser arimanischen Welt etwas, haben dadurch so etwas wie Geisterfüllung. Oder was sie empfinden als Geisterfüllung, weil da kommt eine Inspiration von oben, die sie aus sich heraus noch nicht hätten schaffen können. Also das Problem für den Ariman als die Gesamtheit dieser Wesen ist, dass an der Spitze nichts mehr nachwächst. Das heißt, diese Welt müsste absterben, wenn alle die Möglichkeiten, die da noch vorhanden sind, verwirklicht worden sind. Dann ist aus. Dann würde dieser Schöpfungsprozess enden und damit diese ganze arimanische Welt enden. Das heißt, die hätte keinen Fortbestand mehr. Weil in dem Moment, wo sie fertig ist, ist sie auch aus. Ist sie am Ende. Ich meine, so wie in einer gewissen Weise, wenn unsere Erdentwicklung wird dann fertig sein, wenn all die Schöpfungsimpulse, die hereinkommen sollten in unsere Welt, hereingekommen sind. Dann ist sie fertig, dann geht sie wieder in den Weg und löst sich auf, geht in die Vergeistigung. Nur ist da die schöpferische geistige Quelle bereichert worden durch das ganze Geschehen und es kommt einfach eine neue Entwicklung. Beim Ariman oder überhaupt bei den Widersachern wäre sie dann erschöpft, wenn alles sich verwirklicht hat, was da im Potenzial drinnen ist, dann ist es aus. Dann würde sie sich auflösen, aber nicht mehr neu hereinkommen mit einer neuen Schöpfung, weil was könnte man tun? Wieder nur dasselbe. Und es ist ja nichts Neues dazugewachsen. Oder wäre nichts Neues dazugewachsen, wenn es namentlich dem Abimann nicht gelänge, die Schöpferkraft, die durch den Menschen da auf Erden ist, in sein Reich hineinzubringen. Dann kann er den Prozess zumindest hinauszögern, den Prozess, also wo das einfach ans Ende kommt. Und er, das ist halt der Zwiespalt in der arimanischen Welt, weil einerseits leidet er unter dem, dass seine Welt beschränkt ist, andererseits dieses Schöpferische, das der Mensch hat, von dem er weiß, dass er es braucht, vor dem fürchtet er sich aber auch, weil er irgendwo nicht abschätzen kann, was tut das mit meiner Welt. Weil es könnte sozusagen genauso gut ein Giftprozess für seine Welt sein. Ich meine, teilweise ist es das ja sogar, weil es so Dinge auflöst, die schlecht sind. Nur kriegt es die arimanischen Wesen jetzt nicht mit, dass das eigentlich ein Heilungsprozess ist. Aber sie sind total, tappen total im Dunkeln, könnte man sagen. Ja, weil eigentlich genau das müsste es sein. Also das, was der Abimann eigentlich eh will, Schöpferkraft über den Menschen hereinzuholen, mit dem müsste man eigentlich überschwemmen. Dann kriegt er das, was er will, eigentlich im Übermaß und würde dann auch bemerken, dass das eigentlich gar nichts Böses ist. Weil jetzt, er braucht es, aber er hat eigentlich Angst davor auch. Weil er nicht weiß, was das mit ihm tun wird. Er kann es nicht überblicken. Da kann er noch so viel kombinieren sozusagen und sprich durchdenken, wenn ich es jetzt im menschlichen Ausdrücken sage. Also das heißt, virtuell durchspielen, was alles sein könnte, was da neu reinkommt, kann er nicht berücksichtigen.
Das ist jetzt wie, also das Ego hat ja auch Angst, nicht? Ich meine, Ego
hat auch Angst, genau.
Also ich habe mein Wissen, ich weiß, wer ich bin, also aus egoistischen Gründen. Und ich will mich aber nicht jetzt verbinden, nicht? Dass ich das eigentlich, was in mir vorstellt, stattfindet.
Ja, ja, genau.
Also ich muss das Ego nicht sterben.
Darum ist auch die große Furcht vor dem Geistigen da bei so vielen Menschen, weil sie fürchten, dass das Ego dann total durcheinander gebracht wird. Und die Gefahr ist natürlich vorhanden, wenn die geistige Schulung nicht mit einer entsprechenden moralischen Schulung beginnt. Also moralische Schulung heißt nicht nach irgendwelchen Regeln, die wer vorgegeben hat, sondern das ist selber einfach Verantwortung für die kleinste meiner Tätigkeiten übernehme, ganz bewusste. Da sind wir noch weit, weit entfernt davon, dass das in größerem Stile der Fall ist. Ich meine, in der Regel richtet man es nach dem, was man halt nicht tut. Und Gesetze gibt es natürlich auch und es gibt Anstandsregeln. Und man weiß aber dann eh schon, im Nachbarland schaut schon wieder ein bisschen anders aus, wenn man auf die Feinheiten geht. Da gibt es dann eh schon die ersten Konflikte. Wenn es noch nahe sind, geht es irgendwo, aber je ferner es wird, desto schwieriger. Das erleben wir ja halt tagtäglich irgendwo, dass da dann ganz andere Mentalitäten aufeinandertreffen mit ganz anderen ethischen Vorstellungen. Ich meine, weiß ich nicht, wenn in manchen islamischen Ländern man es ethisch richtig empfindet, wenn einer gestohlen hat, dass man ihm die Hand abhackt, dann dreht es uns den Magen um dabei, weil die machen das auch wirklich dort, öffentlich womöglich. Das ist so, ja, sie tun nicht dann schon Wund versorgen, wenn es nicht gerade Köpfung ist, dann nutzt es nichts mehr, aber natürlich, weil da eine Ethik nachwirkt, die in vergangenen Zeiten einfach notwendig war. Die, wenn man zurückgeht, in frühere Zeiten oder teilweise eben auch heute noch in andere Kulturen, da hilft nur was, drakonische Maßnahmen. Abschreckung durch Folter, durch Schmerz, durch Hinrichtung, und zwar aber dann möglichst grausam noch, so dass die Menschen so erschüttert sind, dass Angst davor bekommen, weil einfach die Triebkraft noch viel zu stark ist und der Verstand oben viel zu gering noch ist, um das kontrollieren zu können. Also musste das einmal sein. Ich meine, wie weit das heute halt noch zeitgemäß ist, ist ein anderes Kapitel, wobei es natürlich Mentalitätsunterschiede gibt. Und in manchen Ländern es sicher so ist, wenn ich da normale Gesetze und eine normale Polizei habe, schert sich einfach kein Mensch drum. Da geht es also nur, indem ich wirklich die Macht ausübe und vielleicht nicht so drakonische Maßnahmen setze, aber halt doch schärfere Maßnahmen setze. Nicht, dass ich das für gut heiße, aber man muss sehen, woher das kommt. Also das ist eben durchaus die Entwicklung nicht in allen Gebieten der Erde gleich. Und es liegen teilweise von der Mentalität her Jahrtausende dazwischen in Wahrheit. Auch wenn es mit dem Handy umrennen, das ist wurscht. Das macht es nicht aus. Sie können im Mercedes sitzen und ein Handy haben und trotzdem leben sie eigentlich vor 5000 Jahren. Von der ganzen inneren Haltung her. Das ist heftig. Ja, also es liegen Jahrtausende zwischen. Also damit jetzt nicht ja nicht irgendeine Diskriminierung oder was wird das nicht sein, so wie ja nicht sagen, jetzt das eine Land ist 5000 Jahre hinten nach oder so. Aber es gibt Bereiche der Erde, wo eine größere Zahl von Menschen eigentlich noch eine Mentalität hat, wie sie in anderen Gegenden vor 5000 Jahren war. Die Grundmentalität. Wurscht, ob sie im Anzug sitzen und immer Handy in der Hand haben und im Auto sitzen, das ändert nicht. Das Äußere ändert dann nämlich interessanterweise sehr, sehr wenig.
Ja, aber bei uns will man ja auch eine gewisse Teil höherer Gesellschaft, will ja auch Einfluss haben, weil sie den Menschen das ja gar nicht zutrauen.
Ja, ja, natürlich. Natürlich.
Also, das ist ja gar nicht anders. Und, es wirkt halt bei uns nur so, weil die Menschen darüber bestimmt haben, dass
es
jetzt unsere Gesellschaft
ist. Natürlich. Ich meine, es ist halt sogar noch raffinierter. Ich meine, dort, wo es halt mit drakonischen Maßnahmen und so, um das zu erzwingen, heute ist das viel subtiler. Es ist viel subtiler, wie die Menschen eingespannt werden in Regeln, die nicht ihre sind. Aber die sie freiwillig befolgen und gar nicht merken, dass eigentlich manche davon nämlich wirkliche Fesselungen sind. Das ist nämlich das Problem. Es kommt da immer mehr Arimanisches hinein und es sind immer mehr rein arimanische Regeln drinnen. In der Ethik. Auch in dem, was moralisch gefordert wird. Klingt natürlich immer sehr gut, weil es natürlich zum Wohle der Gemeinschaft. Es stimmt schon, es ist natürlich die Regeln unterbinden bis zu einem gewissen Grad, dass nur rein das Ego sich auslebt. Aber sie führt die Gemeinschaft in eine Richtung, die nicht gesund ist oft. Die eben verhindert, dass das Geistige hereinkommt. Also gerade heute, was die meisten Universitätswissenschaften leisten dem Vorschub. Einen Denken, das das Geistige lächerlich macht. Wird da schon ausgesprochen, also von vielen, also führend eben gerade von Neurowissenschaftlern. Also es wird in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten die Lächerlichkeit einer Religion oder eines Glaubens ans Geistige einfach verschwinden. Und wer noch immer daran glaubt, über den wird man sich halt lustig machen. Über diese Dummheit. Das ist, sage ich mal, bei 80-90% der Leute, die auf dem Gebiet tätig sind, ganz klar. Dazu kommt das System der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, es wird ja nur in einer halbwegs angesehenen Zeitschrift angenommen, was von so und so viel schon entsprechend bestellten Kollegen akzeptiert wird. Und damit wird die bestimmte Linie, die gesucht wird, also das heißt eine rein naturalistisch-materialistische Linie, kriegt damit die Oberhand, und wenn einer vom Geist ernsthaft schreibt, geh zu irgendeinem Esoterik-Journal oder sonst wo, du kannst nicht mehr veröffentlichen. Damit ist die wissenschaftliche Karriere letztlich ruiniert. Er kann halt dann alternativ irgendwo den Mund aufmachen. Dann werden sich ein paar Leute gefallen darüber, weil sie dann sagen, ja, der hat ja studiert und der kann das wissenschaftlich begründen und redet doch vom Geist, aber die Wissenschaft selber nimmt ihn nicht mehr zur Kenntnis. Also das System funktioniert perfekt. Es funktioniert heute perfekt. Und auch der Weg, wie es die hochdienen, muss durch die Instanzen, bis selber einer derer bist, die den Weg vorgeben können. Das heißt, bis der Professor oder was hast, musst du erst einmal hochdienen und da musst du beweisen, dass du im Grunde also den Linien treu bist. Es gibt Ausnahmen natürlich, aber der Regelfall ist, dass du Linien treu bist, weil der Professor, dem du unterstellt bist, der sagt halt, in welche Richtung das geht und der sagt dir, was nicht geht. Und welche Forschungsprojekte interessant sind. Wenn du ausscherst aus dem Ganzen, bist du draußen aus dem Spiel. Das kannst du natürlich an zwei, drei verschiedenen Universitäten probieren, aber irgendwann wirst du dann gar nichts mehr was finden. Also das heißt, du musst dem Weg folgen. Das ist der Ariman. Das war früher schon freier. Ich meine, wobei früher auch schon eine Weile zurück ist.
Ja, also meist, ja, ganz richtig, was du sagst.
Ja, nein, das ist.
Mein Sohn, Waldorfschüler, ja, weißt du, ich kenne mich.
Ja.
Geh mal herauf, ja, das glaube ich nicht, das ist doch ein Käse, ja, was du da in der Phase ist und so. Waldorfschüler von uns.
Ja.
Und so verbildet durch diese
Unterschiede. Nein, es ist.
Ich habe auch gesagt, denn ihr kannst nicht das was reinbringen, sondern schalten Sie es vor. Ich meine, auf der Universität, die von geistigen
Sachen,
kannst du nicht reden davon. Ja.
Nein, du hast keine Chance. Du hast keine Chance und dadurch, wenn du schon dieses Redeverbot im Grunde hast, du wirst es mit der Zeit immer mehr gewohnt, weil wo soll er denn dann auch reden? Ich meine, beim Stammtisch vielleicht, oder ja, dort kann er noch reden, vielleicht. Aber auch nur, wenn kein Kollege dabei ist. Weil wenn es ein Kollege mitkriegt, dann haben wir schon wieder einen Hebel, weil wir wissen ja, dass dort Mord und Totschlag herrscht, nicht beim Grunde. Weil die Posten sind wenig und der Streit um die Forschungsgelder ist immens. Also ist halt die gute alte Rang- und Hackordnung am Hühnerhof dort zu finden. Also es ist ganz, ganz schlimm. Und
du bist weg vom Fenster.
Du bist sehr schnell weg vom Fenster. Also das heißt, in einem viel, viel größeren Maße, als man denkt, wird heute die Entwicklung durch diese arimanischen Strukturen bereits bestimmt.
Ja, im Grunde schaffen sie sich ja selber, nicht? Weil die künstliche Intelligenz kann sie ersetzen.
Ja, ja.
Das kann man ja auch dann sagen.
Das ist richtig,
einen Supercomputer hinlegt oder einen Android und
schützt
ihn gleich.
Ja, das ist.
Wenn man so denkt, nicht?
Wenn man so denkt, richtig. Ja, es wird nicht ganz so passieren, mit Sicherheit nicht, weil es wird trotzdem eine geistige Entwicklung geben. Auch wenn es wenige sind, es ist. Auf der anderen Seite nämlich schon das Interessante, dass selbst sehr wenige Menschen, die ernsthaft sich mit dem Geistigen auseinandersetzen. Und ernsthaft auseinandersetzen heißt eben gerade auch diese ganzen Einwände der Forschung, die heute da sind, die also alle letztlich aus dem Arimanischen kommen, sich mit denen auch wirklich auseinanderzusetzen. Also das ist Rosenkreuzertum, zu sagen, mit dem beschäftige ich mich aber jetzt, auch wenn es mir den Morgen umdreht.
Ja, mir geht es ja nur, okay, solange das Gerät versteht, oder die Maschine, dass dein Außen da ist,
Ja.
Dann können wir mit ihm kommunizieren, nicht? Aber wenn sich das abschließt in seiner virtuellen Welt, es hat ja kein Bedürfnis nach außen.
Ja, 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 natürlich.
Solange es Strom hat.
Natürlich. Hm. Ich meine, das
meine ich nicht. Das meine ich damit, ne? Dass es eben, ja, ein nach außen, das ist, unterscheiden kann, nicht?
Ja, ja, außen, richtig.
Aber wenn es das nicht hat, lebt es in einer Traumwelt.
Da ja, ich meine,
eine Grundinformation und die expandieren dann jetzt nicht so.
Ja, 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 richtig, ja, ja. Es ist. Das alles dann nicht mehr, läuft nicht mehr große Simulation, ja. Ja, aber das wird Aufgabe eben sein, der Menschen, die dem nicht verfallen, dass sie so einen Einfluss auf die Geschichte nehmen, dass genau das nicht passiert. Trotz Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die sicher nicht aufzuhalten sein wird. Weil das muss natürlich auch nicht sein, dass das nur in die einseitig in die Richtung läuft. Also da liegen einfach riesige Herausforderungen. Und da geht es aber genau um diese Prüfungen, die da der Christian Rosenkreuz andeutet eigentlich nur mit diesen 7 Gewichten. Diese ganzen Kräfte brauche ich. Weil das sind genau die Kräfte, die der Ahriman nicht hat. Vielleicht ist noch ein bisschen was von den Mondenkräften da. Das ist das Unterste. Aber die ja auch in der Erde sogar sind. Aber genau diese höheren seelischen Kräfte allein ich, sind schon nicht da. Und die drohen verloren zu gehen bei den Menschen, die sich jetzt ganz in diese arimanische Richtung begeben. Das ist das große Problem, also dass das jetzt eine Erziehung in diese Richtung ist. Das, was damals die 7 freien Künste wollten, war die Erziehung in die andere Richtung, in die geistige Richtung. Und was das Rosenkreuzertum tun soll, ist eigentlich beides zu verbinden. Sodass die wirklich aus dem kosmischen geschöpften Seelenkräfte, ich sage jetzt bewusst einmal Seelenkräfte als erstes, stark genug sind, mit den entsprechenden arimanischen Kräften oder Widersacherkräften überhaupt fertig zu werden, sie zu durchdringen. Sie zu durchdringen, zu verwandeln und damit letztlich ja in Wahrheit auch die Widersacher irgendwann einmal zu erlösen. Also das ist diese rosenkreuzerische Aufgabe, um die es geht. Und das heißt, natürlich kann ich als Einzelne sagen, ich beschäftige mich jetzt mit der Elektronik oder mit dem nicht, oder ich beschäftige mich mit Hirnforschung nicht, kann ja nicht jeder, muss nicht jeder. Aber doch mit den grundlegenden Dingen und mit der Problematik, die dahinter steckt, nämlich mit der geistigen Problematik, die dahinter steckt, muss man sich einfach in unserer Zeit heute auseinandersetzen, in irgendeiner Form. Ich meine, man kann sagen, jetzt vielleicht, ich brauche in meiner Inkarnation jetzt einmal 20 Jahre Auszeit, wo ich im Grünen lebe und einmal nur meditiere. Das ist aber dann schon sehr extrem, um Kräfte aufzubauen. Kann einmal möglich sein. Aber bis ans Lebensende nur zu meditieren im Grünen, ist dann purer Egoismus. Weil das wird die Welt dann nicht retten. Weil ich muss also schon die Geistigkeit in Auseinandersetzung bringen mit dem, was an arimanischer, kombinatorischer Geistigkeit herauskommt.
Welche sind diese 7
seelischen Kräfte? Ja, ich meine, es ist sicher auch diese 7-Heit oder vielleicht sogar dann im höheren Sinn eine 9-Heit, da wie es beim Dante halt beschrieben wird, da gehe ich halt noch über diese seelische Sphäre hinaus in die wirklich geistige, muss ich ja letztlich auch. Dann komme ich halt zu den 9 oder sogar 10 Stufen, wenn ich die Spitze noch dazu nehme und den Erdmittelpunkt auf der anderen Seite, dann ist das genau das, was sich durchdringen muss. Und fürs Geistige ist aber die große Frucht die, dass wenn diese Schöpferkräfte lernen, mit diesem Abimanischen umzugehen und es zu verwandeln, bereichert das die schöpferisch-geistige Welt selbst um eine ganze Palette neuer Möglichkeiten, die vorher nicht da wären. Man darf sich das nicht vorstellen, es ist zwar unendlich, aber im Unendlichen gibt es halt auch gerade. Ich glaube, ich habe euch das einmal, irgendwann habe ich das erzählt, in der Mathematik gibt es das, es gibt Unendlichkeiten verschiedener Mächtigkeit. Also zum Beispiel die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, kann ich ewig weiterzählen, bis in unendlich. Es sind unendlich viele Zahlen. Wenn ich von mir aus noch die Bruchzahlen dazu nehme, sind das auch unendlich viele Zahlen. Aber wie schaut es aus bei den Dezimalzahlen, wo zum Beispiel unendliche Nachkommastellen da sein können, die nicht periodisch sind, wo sich das nicht wiederholt? Das habe ich bei den natürlichen Zahlen nicht. Da habe ich 1, dann habe ich 2 und dazwischen nichts. Bei den Brüchen habe ich halt noch ein bisschen was dazwischen, aber es liegt niemals ganz dicht beisammen, die Zahlen. Sondern ich bringe eigentlich immer wieder noch in jede noch so kleine Lücke unendlich viele Zahlen hinein, die sich dann nur irgendwo ganz hinten an einer Nachkommastelle unterscheiden. Weil mit den natürlichen oder mit den rationalen Zahlen habe ich die nicht, diese endlosen. Da kann ich höchstens die periodischen bei bestimmten Brüchen, bei einem Drittel oder was, kriege ich eine periodische Dezimalzahl, aber die habe ich immer die gleiche Zahl, das ist sozusagen nichts Neues. Bei den reellen Zahlen habe ich, also bei den Dezimalzahlen, bei den wirklichen, habe ich unendliche Variationsmöglichkeiten, da kann immer wieder was Neues erscheinen. Das heißt, die Mächtigkeit dieser reellen Zahlen hat eine andere Unendlichkeit als die der natürlichen Zahlen. Ja, ist also mächtiger.
Wenn ich in der Unendlichkeit anfange zum Zählen, komme ich ja nie auf 1.
Ja.
Das ist jetzt blöd.
Das ist... Du meinst zurückzählen, oder was? Mhm. Ja, ja. Natürlich. Aber im Geistigen ist das Ganze da. Das ist eben der Punkt. Ich kann die Unendlichkeit denken. Ich kann mir es nicht vorstellen. Ich kann es auch nicht wirklich manuell rechnen. Das geht auch nicht. Oder nicht einmal mit einer Maschine. Nämlich das kann nicht einmal der Ahriman. Weil er kann auch nur endlich. Bleibt im Endlichen letztlich. Der Geist kann aber das Unendliche unterscheiden und da noch verschiedene Grade von Unendlichkeit. Das mit der Mathematik war jetzt nur eine Illustration. Also es gibt da sozusagen noch Stufen in der Unendlichkeit, wenn man so will.
Ja, wie tragen wir das jetzt im materiellen Netz aus, sage ich jetzt mal. Also ein praktisches Beispiel ist die Auseinandersetzung mit dem Ganzen.
Ja, also es eine wesentliche Rolle wird spielen das Ethische, also welche Ethik entwerfen wir? Also erstens einmal muss es gehen in die Richtung Individualethik, von der Steiner spricht. Das ist nicht als Regelsystem, das ich jetzt ausgebe, das für alle gilt, sondern der Einzelne muss fähig werden, moralisch schöpferisch zu sein. Das heißt, gemäß seiner individuellen Eigenart zu finden, wie er am besten in einer Situation handelt. Das ist am fruchtbarsten für die ganze Umgebung, wie auch für ihn selbst ist.
Also es ist immer noch das Mensch zu Mensch, hier kann ich es ja, gegenüber einer virtuellen Maschine oder einer künstlichen Intelligenz, nicht, kann ich es dir vormachen. Ne?
Ja, ja.
Ich kommuniziere, stelle ich mir schwer vor, außer es hat ein Bewusstsein von innen und außen.
Naja, das ist richtig. Damit hängt natürlich zusammen, wie man diese Maschinen baut, welche Entwicklungsmöglichkeiten man gibt. Ich meine, es ist sehr wohl auch möglich, dass diese Maschine ein Innen- und ein Außenbewusstsein entwickelt.
Auch die Abhängigkeit nicht, weil mir ist ja bewusst, ich muss nach außen gehen. Wenn ich in meiner Traum
genau.
Leben bleibe, dann verhungere ich,
genau.
Kriege zu wenig Sauerstoff, nicht? Ich muss zum
Fenster
gehen, aufmachen, einkaufen, essen. Also ich muss immer nach außen. wenn ich satt bin, kann ich mich in meiner Traumwelt beibringen.
Richtig, ja.
Aber was macht denn diese künstliche Maschine?
Ja, genau. Ich meine, eben das ist der Punkt, aber da gilt es trotzdem, den Einfluss zu haben. Weil der Punkt ist eben dieses kreative Element, das auch also letztlich bestimmen kann, wohin sich diese Dinge weiterentwickeln, ist trotzdem mehr als diese ungeheure arimanische Intelligenz, die vielleicht die menschliche weiß ich nicht, das Millionenfache übersteigt, die auch dann vielleicht in den Maschinen drinnen sein wird. Aber genau diese Dinge, die zum Beispiel dann den Unterschied ausmachen, ob da ein Innen- und Außenbewusstsein da ist oder ob der nur in seiner Simulation lebt, die Maschine, das wird der Mensch entscheiden können, wenn er nicht die Verantwortung aus der Hand gibt. Das ist die große Gefahr, dass wir zu früh es dieser arimanisierten Maschinenwelt überlassen, die uns dann keine Chance mehr gibt, einzugreifen. Das sind jetzt wirklich ganz konkrete, praktische, technische Fragen dann auch, die sich damit verbinden. Etwa wie tue ich das? Wie bringe ich die Entwicklung, die technische Entwicklung zum Beispiel der künstlichen Intelligenz dorthin, dass sie die nicht in eine eigene Simulation einspinnt und heute halt jetzt so lang simuliert, bis die ganze Energie auf der Welt verbraucht ist und dann gibt es halt den Absturz.
Für die Maschine wäre Atomkraft kein Problem, nicht? Oder atomarer Abfall?
Natürlich, natürlich.
Stört sie ja nicht.
Ja, natürlich, ja.
Also, sie ist ja, also stört sie, hat sie kein Problem damit, ne? Wenn es ein Reaktor bauen lässt von Maschinen oder so und der produziert.
Natürlich, ja. Natürlich.
Für die Maschine wäre es ja kein Problem.
Ja, natürlich.
Kann sie jetzt Leben unterscheiden? Also von einem Androiden jetzt einen Menschen, einen Lebewesen oder einen Androiden? Was ist jetzt der Unterschied für diese künstliche Intelligenz? Kann sie unterscheiden, nicht?
Ja.
Sie scannt nicht das Wesen, eine Maschine, scannt jetzt einen Roboter und einen Menschen.
Ja.
Aber als Daten hat sie nur jetzt eine Funktion, nicht? Der Mensch funktioniert halt auf diese Weise, der Roboter auf diese Weise.
Ja.
Wie kann ich es jetzt unterscheiden?
Was ist
wertvoller?
Naja. Das, ich meine, unterscheiden wird man es nur können, wenn man auch eine geistige Wahrnehmung entwickelt, letztlich. Weil es werden relativ bald natürlich die auf künstlicher Intelligenz basierenden Maschinen so täuschend den Menschen nachahmen können, dass man es im Grunde nicht unterscheiden kann. Also nicht nach den äußeren Kriterien.
Ja, aber weiß die Intelligenz das, dass sie etwas nachahmt von sich innen aus? Das ist immer
so. Naja, das wird vom Menschen abhängen, wie er sie entwickelt. In welche Richtung? Richtig. Richtig, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und das kann eben die Maschinenwelt für sich nicht steuern, in welche Richtung das geht. Aber der Mensch kann es. Auch wenn er sich dabei der viel größeren Intelligenz, das heißt der Rechenkapazität der Maschinen bedient, um sie in die Praxis umzusetzen, aber der eigentliche Impuls zu erkennen, was ist notwendig dazu, dass letztlich Geistiges darin leben kann oder nicht, und wenn, welches Geistiges, das kann wieder nur der Mensch.
Ich muss auch so auf diese Art verbinden, nicht?
Ja, es, ich meine,
da sind dann diese elektrischen Kräfte, die darin wirken, wichtig, nicht? Dieses,
ja,
Magnetismus für die Datenspeicherung, nicht? Dann
diese Kräfte werden wir auch bezwingen müssen, einmal irgendwie. Nämlich nicht technisch nur, sondern moralisch bezwingen müssen. Weil das mit der Elektrizität, mit dem Magnetismus ist es ja das Problem, dass das Kräfte sind, die. Die wirken im Menschen, die hängen mit dem Doppelgänger in uns zusammen sehr stark, nämlich weil der Doppelgänger hängt ja gerade mit den elektrischen Kräften wieder des Nervensystems zusammen. Daher ist gerade die Nerventätigkeit nicht unser Ich, sondern das ist der Doppelgänger, der schwarze, finstere, der als Spiegelbelag eigentlich da ist, dass sie unser Geistiges drin spiegeln kann. Aber es ist nicht unser Geistiges, es ist nur der Spiegel. Das heißt, wir spiegeln uns an unseren karmischen Verfehlungen aus der Vergangenheit in Wahrheit. Weil die benutzt der Ahriman dazu. Weil unser Doppelgänger resultiert ja letztlich aus unseren Verfehlungen aus der Vergangenheit, die dem Ahriman den Zugang eröffnet haben, da jetzt in uns so ein Schattenwesen zu erzeugen, aus unseren Fehlern. Das ist aber zugleich der Spiegelbelag, den wir benutzen für unser Verstandesdenken. Das ist zugleich das, was eben die Nervenprozesse erzeugt, die elektrischen Prozesse.
Die habe ich in der Maschine auch.
Die habe ich in der Maschine auch.
Ist da eine Verwandtschaft?
Und es ist eine gewaltige Verwandtschaft da. Die Frage ist, jetzt spiegelt sich ein Geistiges in der Maschine, kann sich das dort spiegeln? Und wenn, welches?
Ja, wenn es schon selbstständig ist.
Das, ja, eben, und da müssen wir die...
angewiesen bin, die für mich diesen Körper jetzt schaffen, kann ich das nicht. Bin ich aber dann so weit, dass ich es selber schaffen kann, dann, also ein Wesen?
Ja, das ist der Punkt, das, also ja, natürlich, wie das konkret funktionieren wird, alles liegt noch eine Zeit vor uns, aber das werden die Auseinandersetzungen sein. Und das heißt, es müssen genügend Leute da sein in der Zukunft, die beides haben. Das wären die eigentlichen Rosenkreuzer. Der muss eigentlich in der Technologie, in der von mir aus Hirnforschung, wenn wir jetzt das Gebiet nehmen, also das heißt, Neurowissenschaften plus künstliche Intelligenzforschung top da sein, alles kennen, was man da machen muss, und er muss eine geistige Schulung machen. Dann haben wir Leute, die die Welt in die richtige Richtung umgestalten werden. Und unter Umständen sind es 1, 2, 3, die den Weg, die Entwicklung in eine richtige Richtung bringen können, wenn sie die richtigen Ideen entwickeln.
Es gibt in Amerika einen so einen Neurowissenschaftler und der hat so Psychopathen gescannt.
Ja.
Da kann man herausstellen, dass es gibt Gehirnteile, die haben kein Gewissen. Weil diese Menschen, Psychopathen, haben kein Gewissen und die Stellen kann man sehen.
Ja, ja, ja.
Nur durch Scans, sie erorten, dieser Mensch hat ein Gewissen, er hat ein moralisches, der hat ein Mitleid mit anderen.
Ja, ja, ja.
Das kann man alles, ein Psychopath hat das nicht.
Ja, ja.
Jetzt hat er sich aber selbst rausgescannt und seine Familie. Wegen Krankheiten in der Familie.
Ja.
Er hat ein Bild gehabt von seinem Gehirn und jetzt weiß er, dass er ein Gehirn hat von einem Psychopathen. Weil er hat kein Mitleid. Er hat kein Gewissen, kein Mitleid.
Ja, ja, ja.
Das haben die Menschen aber nicht gesagt in seiner Umgebung. Er hat dann nachgefragt, wie die Menschen ihm sehen. Er ist auch verheiratet.
Ja.
Und die haben ihm gesagt, du nutzt Menschen aus, du manipulierst Menschen. Und ihm ist das dann klar geworden.
Ja, ja.
Erst dadurch, nicht? Dass er sein Gehirn gescannt hat, dass er eben kein Gewissen hat. Und es gibt solche Menschen, das sind dann Psychopathen. Nicht?
Ja, ja.
Sein Großvater war der erste Kindermörder in seiner Kolonie.
Ja.
Und jetzt ist er draufgekommen, er muss Mitleid, Gefühl, also er hat Mitleid mit Verständnis für andere Menschen, muss er jetzt lustig denken. Und so ist er dann hingekommen.
Also ja, ja, ja.
Die Geschichte.
Ja.
Kennst du die Geschichte? Damit er ein Mitgefühl mit den Menschen hat.
Das ja. Ist ja, und siehst, wo sind wir jetzt bei dem Punkt? Jetzt, weil das Ich ist ja trotzdem da. Was fehlt? Also das heißt, es fehlt eigentlich die im Gehirn verdrahtete Moral, sozusagen, dort, oder das dort verdrahtete Gewissen. Das heißt ja nicht, dass es im Geistigen, im eigentlich Geistigen nicht da ist. Es ist normalerweise läuft so, dass wenn es im Geistigen gebildet wird, fängt es an, entsprechende Gehirnstrukturen auszubilden in den Feinstrukturen und die unterstützen das, dass ich das jetzt wirklich als Gewissen in der Praxis gebrauchen kann. Das ist ein Erziehungsprozess, der in der Menschheit sehr lang gedauert hat, bis das zum Beispiel so weit war, bis so gewisse hellseherische Kräfte sich umgewandelt haben, indem sie nämlich die Gehirnstruktur verändert haben. Man kann das fast aufs Jahr festlegen, wo das ist, nämlich wo so ein starker Sprung ist. Das ist in Griechenland zu bemerken bei den griechischen Dramatikern, wie die Dinge schildern. Es gibt auch die drei Großen, den Aeschylus, den Sophokles und den Euripides, das sind die ganz Großen. Und das sind drei Generationen. Beim Aeschylus, wenn Wer Untaten begeht, was ihn verfolgt, sind die Erinien. Das heißt, er erlebt hellsichtig in der Nacht, im Traum, unter Umständen auch bei Tagwind, die Erinien verfolgen und quälen für seine Untaten. Und das ist so schlimm, dass die meisten sich entweder selber getötet haben oder freiwillig dem Gericht übergeben haben zur Todesstrafe, um dem zu entkommen. Und dann war nicht sicher, ob sie nicht sozusagen in der nachtodlichen Welt von denen auch geplagt werden. Beim Sophokles taucht es schon immer so auf. Beim Euripides kommt plötzlich beim Orest, also der Orest ist der, der seine Mutter erschlagen hat und ihren Liebhaber, weil sie seinen Vater ermordet hat, also den Agamemnon. Und beim Aeschylus wird die Geschichte so geschildert, dass er dann also von den Erinien gehetzt wird, durch die ganze Welt gehetzt wird im Grunde und keine Ruhe findet. Beim Euripides heißt es, weil ich von mir selbst aus weiß, etwas Schlechtes getan zu haben. Plötzlich ist das Gewissen da.
Ja, das hat er gar nicht. Er hat gesagt, er ist ein glücklicher Mensch, die sagt, na, wieder.
Ja. Nein, aber dort taucht es das erste Mal auf. Also. Und wodurch ist der Unterschied entstanden? Er ist entstanden dadurch, dass diese Kräfte, die ihnen zuerst als Erinnern erschienen sind, wo ihnen also, wo das Kräfte waren, durch diese geistig diese Kräfte wahrnehmen konnten. Dass die im Gehirn etwas gebildet haben und jetzt kann der erstmals durch eigenes Denken das hereinholen, sich dessen bewusst werden, durch eigenes Denken. Die Erinnerungen, die haben ihn getrieben, es war hellsichtig Ding und er hat das einfach erlebt. Jetzt kann er es durch eigenes Denken erleben. Und das heißt, weil du das Beispiel nimmst, er kann ja jetzt trotzdem über die ganze Geschichte nachdenken und sich überlegen, ob er was anders macht vielleicht, obwohl er eigentlich von Haus aus das als Naturanlage nicht hat.
Ja, er sagt, er hat auch eine schöne Kindheit gehabt. Nicht?
Ja.
Und andere Psychopathen oder die haben kein Gewissen haben, die hatten das nicht, nicht. Also wie ist das jetzt, wenn man jetzt draufkommt, dass ein Kind kein Gewissen hat, da stellt er so etwas an, nicht? Und ja, das deckelt sich an, nicht? Wie kann man das jetzt...
Na, also dann sieht man schon also an dem Beispiel, erstens einmal ganz deutlich, es macht einen Riesenunterschied natürlich, wie man umgeht damit.
Ja,
also, das heißt, in welcher Umgebung wächst das Kind auf? Weil es kann genauso auch das der andere Fall sein, dass jemand eigentlich gute Anlagen mitbringt, aber durch die Erziehung, durch die Umwelt, in der er aufwächst, einfach sehr schwer geschädigt wird, weil ja trotzdem der Punkt ist, das Physische ist ja nicht fertig, wenn das Kind geboren wird. Es ist nicht komplett fertig. Es kann jetzt natürlich sein, und das ist auch karmisch bedingt oft, dass gewisse Dinge schwächer ausgebildet sind, gewisse besser ausgebildet sind, aber die Endform entsteht durch die geistige Tätigkeit des Kindes jetzt und hier. Und letztlich durchs ganze Leben hindurch haben wir einen Einfluss darauf, das weiterzubilden, auch bis in die Gehirnstruktur hinein. Also es ist auch nicht gesagt, dass wenn da gewisse Zentren schwach sind, dass sie es bleiben müssen. Natürlich gehört da viel Kraft dazu, das zu ändern. Und dann ist es ja nichts anderes, als dass sie in gewisser Weise, sage ich mal, es einfacher machen, dass dieser geistige Impuls hereinkommt. Aber wenn einmal genug Ich-Bewusstsein da ist, kann ich jederzeit aus dem Geistigen herein den Impuls holen, den moralischen Impuls. Da kann ich ihn erkennen. Durch moralische Intuition kann ich ihn erkennen. Ich meine, vielleicht auch mit Hilfe jetzt, weil er jetzt draufgekommen ist durch seine Untersuchungen und dann durch die Nachfrage bei seiner Familie und so weiter, wie denn das war. Aber jetzt hat er zumindest in seinem Bewusstsein da ist ein gewisser Mangel da und er hat aus dem Bewusstsein her die Möglichkeit, den bis zu einem gewissen Grad auszugleichen. Auch wenn er von selber spricht, das Gefühl noch nicht. Aber der Geist spricht. Und der kann das weiterentwickeln. Dort wird die Zukunft hingehen. Dort wird die Zukunft hingehen. Ich meine, das wird so weit gehen, dass Menschen, die zum Beispiel also ein sehr schweres Karma mit sich schleppen und über mehrere Inkarnationen schon nicht fähig waren, das wirklich auszugleichen, die werden in immer schwierigere Inkarnationsbedingungen hineinkommen. Das ist nämlich die Problematik, es wird immer schwieriger. Je länger du versäumst, die Dinge aufzuarbeiten, umso schwieriger wird es. Und mit dem Karma hängt ja unter anderem auch zusammen, dass wir uns eben einen ganz bestimmten Organismus bauen, mit seinen Stärken und Schwächen und so weiter. Und wenn das Karma ordentlich funktioniert, sollte es so sein, dass das gerade der geeignete Körper ist, um jetzt die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, welches Karma ich aufarbeiten will, dass es dafür besonders gut geeignet ist. Aber Garantie ist heute keine mehr gegeben dafür. Vor allem, eben, wenn Menschen schon über lange, viele Inkarnationen versäumt haben, das auszugleichen, ist es fast nicht mehr möglich für sie, einen Körper zu bauen oder zu entwerfen, der ihnen die Möglichkeit gibt, tätig zu werden, diesen Ausgleich zu machen. Weil man muss immer denken, wir haben zwar die Unterstützung der geistigen Welt, weil wir sind natürlich noch lange nicht fähig, aus unserem Ich heraus, auch nicht wirklich aus unserem hohen geistigen Ich, von dem wir da jetzt nichts wissen, alleine den Körper zu bauen. Aber trotzdem gebaut wird er nach dem, was wir da oben wollen. Es ist unser Wille, der das bestimmt. Und die geistige Welt führt aus, was wir wollen, in dem Fall. Und der Wille unseres wirklichen Ich besteht ja eben da in dem karmischen Ausgleich. Aber nur wenn die geistige Kraft nicht genügend da ist, ist der Wille zwar da, aber es kommt einfach zu wenig an Plan herein, der bis in die Körperlichkeit hinein gestaltend wirken kann. Mit der Hilfe. Weil die brauchen unseren Plan, weil wir müssen ihm sagen, wie das ganze Ding ausschauen soll, sozusagen. Nämlich in der Feinstruktur, in der individuellen Feinstruktur, die kann uns nämlich niemand sonst geben, als wir uns selbst. Das ist der Punkt. Die Schablone, die kann die geistige Welt wunderbar herrichten, aber die nützt uns nichts. Wir brauchen immer mehr ein ganz individuelles Werkzeug. Und gerade diese individuelle Seite kann nur unser Ich ausarbeiten. Und wenn ich karmisch so geschwächt bin, sozusagen, dass ich das nicht kann, dann wird die entsprechende Leiblichkeit nicht so gut sein, dass ich den karmischen Ausgleich schaffe, den ich mir vornehme, dass ich wieder womöglich ins Hintertreffen komme und es noch schlimmer wird. Weil ich von der Aufgabe, die mir vorgenommen habe, wieder nur einen Teil erfülle und den größeren Teil nicht. Dann wird es einmal so weit kommen, die Möglichkeit besteht, dass ein anderer Mensch den Körper, den er sich für seine eigene Inkarnation sozusagen ausgewählt und vorbereitet hat, dass er den sozusagen einmal als Grundmodell für jemand anderen stellvertretend herschenken kann. Nennen wir es mal so. Es findet ein gewisser Austausch statt, weil man selber, und das ist die noch schwierigere Seite, übernimmt dann die Leiblichkeit des anderen. Die Möglichkeit gibt es.
Aber die passt dann?
Naja, sie passt natürlich nicht hundertprozentig, das ist schon klar. Das ist schon klar. Ich meine, der Punkt ist, dass es ja auch nicht so geht. Es ist vielleicht ein bisschen zu einfach geschildert, dass man einfach sagt, wir tauschen. das ist ein Prozess einer bereits im Geistigen, lange bevor die Geburt stattfindet, einer Zusammenarbeit, die stattfinden muss. Weil dann der seine Leiblichkeit sozusagen später zur Verfügung stellt, muss dabei schon berücksichtigen, was für den notwendig ist bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, aus seiner Aufgabe schöpfen, die er sich stellen will für die nächste Inkarnation. Und umgekehrt muss der jetzt den sozusagen schlechten Körper unter Anführungszeichen übernimmt, schauen, dass er die geistigen Kräfte zusammenbringt, die fähig sind, jetzt in dem Körper so zu arbeiten, dass diese Probleme dort überwunden werden. Also nicht nur sein eigenes Karma, sondern auch das, was da drinnen steckt an schiefem Bau in dem anderen Leib. Das ist also eine sehr, sehr komplexe Sache sicher, und es ist heute noch sicher nicht in großem Stil der Fall. Also da sind wir in der Regel alle noch nicht so weit, aber es wird einmal kommen. Und das heißt, aus dem Ich kommt die Fähigkeit, nicht nur seine physische Leiblichkeit, wie wir sie gewohnt sind, zu gestalten, sodass Geistiges besser oder schlechter herein kann, sondern das wird sich auch fortsetzen bis in die technische Welt, also gerade in diese Welt der künstlichen Intelligenz. Und da, weil die wird Geistiges aufnehmen, man braucht nicht glauben, dass das nur so einfach so simple Maschinen bleiben werden, wie wir es uns jetzt vorstellen.
Ja, so wie der Körper funktioniert, eben mit diesen.
Natürlich. Ich meine, unser Körper selbst zeigt ja, dass ein stofflicher Körper fähig werden kann, Geistiges aufzunehmen, zu tragen, sodass sich das Geistige dessen drin bewusst ist. Also das ist, wir selber sind der Beweis. Es muss halt eine entsprechende Geistigkeit da sein.
Ja, deshalb kommen ja diese Wissenschaftler auf der Materialität, nicht? Das ist alles materiell.
Ja, natürlich.
Das ist ja vieles darstellen, natürlich. Vieles ja so erforschen.
Natürlich. Natürlich.
Absondern und etwas in den Geist, nicht?
Natürlich.
Aber wie sollen wir uns jetzt diese Zusammenarbeit vorstellen? Also, oder darf man sich ein Bild machen jetzt von der Zukunft, wie das jetzt dann aussehen soll? Weil,
naja,
ich kann mich ja nicht verfiegen.
Ja, wir sind schon da.
Ja.
Nein, jetzt für heute weg. Du hast recht.
Nein, du, ihr könnt ja weitermachen.
Ich glaube, für heute reicht es wirklich.
Ich bin
nächstes Mal weiter.
Todmüde. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen bei deiner Frage. Ich
sicher wollte, dass du uns jetzt was nicht getan
hast. Genau. Freier Wille, hoffen wir.